Wer redet, ist nicht tot.
Ich bin Katharin. Ich sitze gerade im Tempelhofer Feld mit einem Radler in der Sonne. Ich promoviere in Politikwissenschaften am MIT mit dem Fokus auf chinesische Politik und generell mittlerweile autokratische Politik. Das ist ein sehr spannendes Feld in der Politikwissenschaft. Ich arbeite außerdem mittlerweile seit wirklich fast 10 Jahren auch frei als Journalistin zu China, vor allem aber auch anderen Teilen von Ostasien. So Politik, Gesellschaft, Internet, alles.
Wie kommst du dazu, am MIT zu studieren? Ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen.
Man bewirbt sich.
Aber warum gehst du zum MIT ausgerechnet?
Also es ist eine gute Politikwissenschaftsfakultät, eine der guten in den USA. Und bei mir ist es so gekommen, dass ich meinen Master in Oxford gemacht habe, also in England. Und ich hatte da eine Betreuerin, die gesagt hat, Katharin, du kannst einen Doktor machen in Politikwissenschaften, wenn du möchtest. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das mal an. Und sie meinte im Wesentlichen, setz dein Ziel hoch und bewirb dich nur bei den guten Fakultäten. Du kommst da bestimmt irgendwo rein. Und sie meinte, quasi unter den guten Fakultäten mach's eh nicht, weil dann kriegst du alles auch nicht vernünftig bezahlt und alles, während du da bist. Und dann habe ich mich halt beworben und ja. Dann kam MIT, war eins der Angebote, die ich dann gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, dann...
Ist das teuer? Das kostet ein Schweinegeld, oder? In den USA studieren an den Unis, oder?
Nee, der Witz ist, wenn man den Doktor macht, wenn man so weit gekommen ist, dass man einen Doktor machen kann, dann sind die USA einer der besten Orte zu promovieren. Weil man im Endeffekt an den guten Unis, zumindest in den Politikwissenschaften, kriegt man an den guten Unis ein Vollstipendium. Für 5 bzw. 6 Jahre, je nachdem. Wenn man länger braucht, dann kriegt man meistens das 7. Jahr noch irgendwie. Man muss dann halt ja vielleicht auch nochmal extra unterrichten irgendwie oder so. Aber im Endeffekt, wenn man die Unis nehmen einen nicht auf, ohne zu sagen, wir haben dich quasi durchfinanziert. Alles davor ist teuer. Das heißt, ja. Ich habe aber halt meinen Bachelor und meinen Master in Europa gemacht und ja. Dann für den Doktor ist wirklich die USA finanziell deutlich besser, soweit ich das beurteilen kann, als Europa.
Politikwissenschaften in Bezug auf China, du kannst wahrscheinlich nicht alle chinesische Politik studieren, oder? Hast du da irgendwie ein Spezialgebiet?
Also nur chinesische Politik ist an sich eigentlich erstmal kein Fachgebiet in der, doch ist auch schon ein Fachgebiet in der vergleichenden Politikwissenschaft. Aber meistens hat man ja so Themenfelder eher.
Ja.
Und ich würde mich eher so in dem Themenfeld, also so autokratische Politik, Bürokratie, bürokratische Institutionen, politische Institutionen ansiedeln.
Wie ist China zur Autokratie geworden? Ist es überhaupt eine Autokratie oder ist es schon eine Diktatur?
Oh, also in der Politikwissenschaft würden wir nicht unterscheiden zwischen den beiden.
Okay.
Also es gibt tatsächlich ist eine Debatte in der Forschung zur chinesischen Politik tatsächlich eine Weile lang gewesen. Man hat quasi nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, ich habe nie auf Deutsch oder in Deutschland studiert. Das heißt, ich bin vor allem in diesen amerikanischen politikwissenschaftlichen Diskursen drin und den englischsprachigen Diskursen. Und da ist es zumindest so, dass es man in der Tradition erstmal angefangen, China als totalitären Staat zu stehen. Also da war es eher dieser Begriff des totalitären Systems. Und dann hat man im Endeffekt so nach einem Jahrzehnt, also nach 2 Jahrzehnten gemerkt, so, ah, kacke, wir dachten immer, China ist totalitär und dass da gar nichts ist außer Regierung. Und dann hat man unter anderem auch durch die Kulturrevolution nach und nach von außen mitbekommen, es ist doch alles komplizierter. Und dass eben auch die kommunistische Partei, weil in der Kulturrevolution gab es ja ganz viel auch so Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen der kommunistischen Partei, ganz viel Gewalt im Land. Und dann hat im Endeffekt die Forschung im Ausland auch mit die Forschung der chinesischen Politik, ach kacke, da ist es irgendwie doch ein bisschen, das ist mehr als wir dachten. Also diese Kontrolle des Staates ist nicht so allumfassend und komplett, wie wir glaubten. Und dann hat man sich eben von diesem Totalitarismusbegriff wegbewegt und dann seitdem spricht man eben von Authoritarianism. Und das ist der Begriff, mit dem wir heute eigentlich auch noch arbeiten in der Politikwissenschaft. Und mittlerweile, das ist aber auch einer der Teile des Feldes, die ich halt auch spannend finde, weil man lange wirklich im Endeffekt vor allem zwischen Demokratien und Nichtdemokratien unterschieden hat.
Ja.
Das heißt, es gibt eine lange Tradition davon zu debattieren, was eigentlich eine Demokratie ausmacht. Aber in den letzten, so sagen wir mal, 2 Jahrzehnten hat man eben angefangen, sich auch die autokratischen Staaten, autoritären Systeme viel näher anzuschauen. Also es gibt immer wieder Versuche, das auch mehr zu klassifizieren, weil es natürlich ganz viele unterschiedliche Arten gibt, ein autoritäres Land zu sein. Eine der spannendsten Entwicklungen der letzten paar Jahre ist die Anerkennung, dass es auch Systeme gibt, die weder das eine noch das andere so richtig sind.
Ja? Zum Beispiel, welches Land würde in den Sinn kommen?
Also der Begriff, den man nutzt, ist kompetitiver Autoritarismus, also Competitive Authoritarianism. Und ein Beispiel wäre wahrscheinlich Singapur. Malaysia war lange ein gutes Beispiel. Das sind quasi Systeme, in denen es Wahlen gibt und theoretisch könnte man durch die Wahlen sogar die Macht ergreifen. Ja. Also könnte theoretisch die Opposition die Macht ergreifen. Aber dass im Endeffekt im ganzen Rest des Systems das Spielfeld so uneben ist, dass die Opposition praktisch quasi nicht an die Macht kommt. Also es ist so ein ganz perfides Zwischending. Und das ist auch.
Ist das sowas wie Ungarn, Türkei auch? Wo
ich kenne mich damit in
die Medien im Grunde mittelbar und unmittelbar unter Kontrolle der Regierung sind und die Opposition praktisch nicht stattfindet?
Also ich kenne mich mir jetzt konkret mit den Situationen vor Ort nicht genau aus, inwieweit die in die Definition reinpassen, aber sowas in die Richtung, ja. Also ja. Das, was man immer wieder so Ungarn hört, würde ich sagen, das klingt so in die Richtung von, das geht Richtung Competitive Authoritarianism. Weil Orban zum Beispiel durchaus auch immer noch Angst zu haben scheint, dass er in den Wahlen durchaus besiegt werden könnte.
Ja.
Also es ist keine komplette Unmöglichkeit.
Was ist dann in China? In China, also Xi Jinping kann nicht besiegt werden, oder? Der sitzt fest im Sattel.
Der sitzt fest. Das ist ein Einparteienstaat. Wir sind nicht nur so, wir würden sagen, ja, autoritäres Land.
Aber nicht totalitär. Also du hast eben gesagt, regieren nicht durch.
Totalitär, das ist, das muss man, glaube ich, das sind zwei unterschiedliche Diskurse quasi. Also diese Regimetypen, das sind quasi Klassifikationen, über die spricht man in der Politikwissenschaft erst so in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht. Und das mit dem Totalitarismusbegriff, das ist etwas, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so ein bisschen in Mode war. Aber das war noch nicht so da hat man noch nicht so systematisch darüber nachgedacht, wie definiert man jetzt. Haben wir eine Klassifikationstabelle, in die wir alle Länder der Welt einklassifizieren können. Das war halt sehr geprägt natürlich von Zweiten Weltkrieg und was in Deutschland passiert ist. Das heißt, man hat sich quasi im Feld der chinesischen Politik so ein bisschen davon wegbewegt. Dieser Begriff des totalitären Systems, der ist in diesen Klassifikationssystem eigentlich nicht mehr drin. Eine klassische Definition unterscheidet zum Beispiel zwischen Militärdiktaturen, Einparteienstaaten und persönlichkeitsgetriebenen Regimen. Und Militärdiktatur ist dann halt sowas, wenn das Militär sich an die Macht putscht.
Ja.
Zum Beispiel, was man jetzt gerade in Myanmar gesehen hat. Einparteienstaat ist halt China, so, ne, kommunistische Partei, aber kollektiv, ist nicht eine Person. Und so Nordkorea ist immer wieder so ein typisches Beispiel, was man benutzt, um zu sagen, das ist so ein Persönlichkeitssystem, personalistic regime, wo es quasi eine Person gibt an der Spitze. Ja, und vor allem dann, je nachdem, was für eine Art von System es dann ist, was für eine Art von Autoritarismus, das beeinflusst dann natürlich, weil PolitikwissenschaftlerInnen wollen immer Regelmäßigkeiten finden.
Ja.
Das heißt, man möchte eben, im Idealfall kann man jedes Land in so eine kleine Box reintun.
Ja, ja, ja.
Und dann kann man sagen, wenn das Land so ist, dann funktionieren diese Dinge so und so.
Ja. Wie funktioniert die Kommunistische Partei in China?
Was meinst du mit, wie funktioniert sie?
Na, ist das, also könnte ich da jetzt eintreten und würde dann hier im Ortsverein, also der SPD Tempelhof, weiß der Geier was, mich qualifizieren, dann irgendwann Delegierter zu irgendeinem Landesparteitag werden. Also kann ich mich da hocharbeiten oder ist das eher so ein ja quasi dynastisches System?
Jein.
Über das. Ja, ja.
zum einen ist, glaube ich, wichtiger Punkt, ich arbeite nicht zu Parteipolitik.
Ja.
Ich arbeite zu vor allem so Regieren und Governance.
Ja.
Und also der Parteiapparat und der Regierungsapparat existieren in China quasi als zwei separate Systeme nebeneinander her. Also obwohl es quasi nur eine Partei gibt, ist die Partei eine eigenständige Institution, die ihre eigenen, auch zum Beispiel ihre eigenen Ortsvereine hat und so. Und das Machtverhältnis zwischen dem Ortsverein und der Lokalregierung kann durchaus unterschiedlich sein in unterschiedlichen Städten oder Orten. Also den ganzen Parteipolitikkram, das ist eigentlich nicht mein, also ich kann so ein bisschen grob zusammenfassen, was ich da weiß, aber genau. Also man kann in die Partei eintreten, aber da gibt es dann so Dinge wie, man muss, also die versuchen halt irgendwie schon Leute reinzuholen, die irgendwie so ein bisschen politisch mit reinpassen. Also ich glaube, wenn ich das recht in Erinnerung habe, gibt es irgendwelche, man guckt sich halt an, wie die Leute sind irgendwie. Also es ist nicht so, dass man auf jeden Fall reinkommt, wenn man sagt, ich möchte jetzt Mitglied werden. Das heißt, es gibt so ein bisschen irgendwie Prüfung, bevor man rein kann. Und es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Partei rekrutiert sehr gerne Leute, die sehr gut in der Schule sind und in den Unis.
Es ist so ein meritokratisches System.
In der Regierung gibt es, also, okay, wir bleiben erstmal bei der Partei.
Okay.
Es gibt meritokratische Teile der Partei. Aber also in der Partei ist es so, dass das durchaus einfach mit den Netzwerken und so durchaus helfen kann, auch bei der Karriere.
Ja.
Also deswegen ist es auch mittlerweile so, es gab jetzt vor ein paar Tagen die Schlagzeile, dass dieses Jahr irgendwie unheimlich viele Leute in die Kommunistische Partei Chinas eingetreten sind, junge Leute.
Aha.
Und einige Leute, die zu China arbeiten, meinten dann so etwas sarkastisch, naja, das ist, weil die chinesischen Graduierten dieses Jahr einen der schlechtesten Arbeitsmärkte der jüngeren Vergangenheit die sich dem gegenüber sehen.
Moment, ist man als Parteimitglied automatisch versorgt?
Nicht automatisch, aber es macht es dann im Zweifel vermutlich, also im Zweifel macht es durchaus einfacher.
Hast halt Zugang, ne?
Genau.
Ja, okay, ja.
Genau, das heißt, sind so die normalen Leute, die so ganz unten irgendwie so reinkommen und dann hat man irgendwie so Connections und so und so ein bisschen Netzwerk und muss halt ein bisschen politische Arbeit machen und so. Das ist der Teil, der irgendwie so eher so offen ist, ne? Es hat so ein bisschen Prüfung und aber es ist auch nicht, ist auch glaube ich, nicht in Frage gestellt, dass definitiv auch viele Leute einfach aus utilitaristischen Gründen reingehen, ne? Eben für die Karriere. Gerade wenn man sehr gut an einer Top-Uni ist und sehr gut abschneidet, dann macht man das halt so. Ne? Dann wird irgendwann das vielleicht irgendwann angeboten, wenn man bestimmte Noten hat und dann sagt man so, ja, natürlich mache ich das jetzt, weil wenn du Nein sagst, dann ist es halt dann wahrscheinlich irgendwie auffälliger oder das ist dann vielleicht auch im Zweifel nicht unbedingt klug, da Nein zu sagen. So.
Ja,
also nicht, dass man dann irgendwie ins Gefängnis gesteckt wird oder so, was dann halt einfach so, ja, machst du halt. Und ich glaube, lange haben die Leute auch nie so richtig drüber nachgedacht. Zum Beispiel, als Trump noch Präsident war, hat er irgendwie zwischenzeitlich die Idee ins Spiel gebracht, von wegen, man könnte ja alle Mitglieder der Kommunistischen Partei und ihre Familienmitglieder dann in die USA einzureisen. Und ein chinesischer Freund von mir meinte so, er wüsste gar nicht, ob man aus der Partei überhaupt austreten kann.
Ja.
Also, weil halt er sagt halt, er kennt so viele Leute, die irgendwie seit irgendwie Ewigkeiten drin sind, weil sie es halt irgendwann mal gemacht haben und aber halt auch gar nicht mehr aktiv sind.
Ja, weil es halt erwartet, so DDR ein bisschen wahrscheinlich auch.
Also, genau,
da wurde es ja auch irgendwie erwartet, dass du irgendwo Mitglied bist.
Aber es ist halt nicht so, dass es alle machen. Es ist schon nur ein Teil, also ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Es sind sehr viele Menschen, weil China ein sehr großes Land ist, aber es ist schon nur ein kleiner Teil. Und dann hat man aber, das ist quasi so die Lokal-Regionalebene. Und aber dann, wenn es an so die nationale Ebene geht, dann kommt richtig krasse Machtpolitik ins Spiel. Und dann, da spricht man dann von der zweiten roten Generation oder den Prinzlingen auch teils, weil da, also Menschen wie zum Beispiel Xi Jinping, der, sein Vater war auch schon ein ziemlich hohes Tier in der Kommunistischen Partei, und ganz viele Menschen, die dort mittlerweile in hohen Positionen sind, ein Großteil von denen hat auch quasi so ein so rotes Blut, sagt man dann, weil das dann so ein bisschen kommunistischer Adel quasi. Eine spannende Sache ist, dass zum Beispiel als Teil der Landreform, als die Kommunistische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg in die Macht gekommen ist, hat sie allen Leuten ein Klassenlabel gegeben. Also jede Person wurde basierend auf der wirtschaftlichen Situation in eine Klasse einkategorisiert, vor allem auf dem Land. Und dann gab es aber auch, da kamen natürlich gute Klassen und schlechte Klassen, ne, weil die Ausbeuter und die also Arbeitenden. Und aber es gab auch eine Klasse für Leute, die sich um die Revolution verdient gemacht hatten. Ne? Also Leute, die sehr aktiv eben dabei waren, die nationalistische Partei zu bekämpfen und dann eben China mit militärisch auch die Kontrolle zu übernehmen. Das heißt, die haben ein besonderes Klassenlabel. Und es gibt ein ganz spannendes Paper von zwei Soziologen, die sich quasi angucken, was haben denn diese Labels gemacht? Also hat das was gebracht? Und die sehen quasi, dass ironischerweise die Leute, die damals quasi ein kapitalistisches Ausbeuterlabel gekriegt haben, weil die Labels wurden quasi nie wieder richtig geupdatet.
Ja.
Also nie wieder. Die standen dann in der Kartei, also in der Akte irgendwie drin und blieben immer gleich. Und das heißt, es hat quasi immer nur die wirtschaftliche Situation von frühe 50er wieder gespiegelt. Bis sie dann irgendwann, ich glaube in den 80ern oder so oder in den 90ern, wurden sie dann einfach so, ist jetzt nicht mehr relevant, hat man gesagt, wir arbeiten damit nicht mehr. Aber bis dahin war das schon durchaus wichtig. Also dass man zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Label hatte, konnte man nicht in die Partei eintreten, solche Sachen. Das Spannende ist, dass dann, also in dieser Umfrage haben dann die beiden Soziologen festgestellt, dass tendenziell die Leute, die ein kapitalistisches Label gekriegt hatten, auch dann in den 2000ern, wenn sie Karriere gemacht hatten, dann haben sie in der Privatwirtschaft gearbeitet.
Ja.
Und die Leute, die zum Beispiel so ein geiles kommunistisches Revolutionslabel hatten, die waren halt in der Partei und hatten da Karriere gemacht.
Verstehe.
Aber die Krux ist es halt nicht, weil es irgendwas damit zu tun hat, dass sie irgendwie inhärent kapitalistische Gene haben, sondern weil sie durch dieses System der Klassenlabels von den Parteiinstitutionen und der Regierung und Regierungsposten ausgeschlossen waren das halt Leute, die nie die Möglichkeit hatten, innerhalb von Regierungsinstitutionen Karriere zu machen.
Und weiß man, ob diese Leute das überhaupt versucht haben oder ist das halt einfach ja so eine Art Familientradition dann gewonnen. Naja, ich gehe halt.
Also, die durften
bei uns
nicht.
Geht halt keiner.
Die konnten nicht. Also du konntest einfach nicht. Du konntest zum Beispiel nie Partei. Also ganz lange konntest du einfach nicht Parteimitglied werden, wenn du das falsche Klassenlabel hattest.
Das wusstest du wahrscheinlich seit früher Kindheit und hast dich da auch nicht gekümmert.
Hast deine Akte, ja. Steht da drin und dann genau. Und aber der Witz ist dann eben, dass also der freie Markt war in China ganz lange quasi illegalisiert. Ja. Und dann ist es aber so gewesen, dass eben die Leute, die halt in diesen lange schon sehr einfach fast allumfassenden Regierungsinstitutionen nicht wirklich Karriere machen konnten, die haben dann halt im Schwarzmarkt oder im grauen Markt sehr früh angefangen, sich kapitalistisch zu betätigen, weil das halt ihre, klar, also so die beste Möglichkeit war. Ja. Und haben dann teils eben auch, als dann so das mit Kapitalismus richtig losging, ziemlich schnell richtig Kohle gemacht. Und sind dann jetzt halt teils diejenigen, die halt den im kapitalistischen Teil des Landes am besten geht, so. Aber eben nicht wegen der, sondern halt eben, weil sie strukturell von anderen Karrierechancen, ja, lange ausgeschlossen wurden. Genau, das war ein kleiner Exkurs, weil ich dazu gerade...
Exkurspartei.
Genau, aber das fand ich, also ich fand das sehr, ja, spannend, das zu lesen, genau.
Wenn du dir hauptsächlich anguckst, wie wird dieses Land regiert? Wie wird es denn regiert? Also es ist immer, man neigt ja dazu, gerade in solchen autokratischen, autoritären Systemen, immer den einen Mann an der Spitze zu sehen. Ne? Der Überfall auf die Ukraine ist Putins Krieg. Aber das reicht ja nicht. Wenn du nach China guckst, ist immer, Xi Jinping möchte jetzt eine neue Kulturrevolution machen. Aber das reicht ja nicht. Das kann der ja nicht alleine sein, oder? Hat der so viel Macht?
Naja, unter Mao hatte Mao so viel Macht, ne? Das muss man schon sagen. Also
okay, war aber auch eine andere Zeit.
War eine andere Zeit, aber also es ist nicht so, dass es unbedingt immer, das ist auch eine Kritik an diesen Kategorien, ist es die so tun, als seien sie, würden sie einander ausschließen. Und aber, ja, letztendlich ist alles eigentlich immer fließend. Und also lange hatte Mao als Einzelperson in China einfach sehr viel Macht, aber dann hat eben, und er hat aber eben auch sehr viel, sehr viel Schlimmes angerichtet als, ja, Individuum.
Großer Sprung und so. Ach so, als Individuum.
Genau, großer Sprung nach vorne, ja. Kulturrevolution. Und das ist auch etwas, wo dann im Endeffekt die Partei auch so entschieden, dass sich das angeguckt hat. Und die waren auch nicht happy damit so. Auch wenn die offizielle, ich glaube, die offizielle, oh, was ist die Ratio? Ich glaube, offizielle Ratio ist, Mao war 70% gut, 30% schlecht oder so. Irgendwie sowas. Es gibt so eine offizielle Prozent oder 90%.
In China,
die offizielle Sprachregelung ist, wie viel Prozent der gut war und wie viel Prozent der irgendwie, okay, falsch lag. Ja. Und aber nach Mao, nach seinem Tod, hat dann eben die Partei entschieden, so, ja, das ist irgendwie so, geht es mit diesem einen Herrscher, der so alles irgendwie auf Lebenszeit und so, das irgendwie nicht so, war nicht so gut. Und dann hat sie eben dieses System der, das Prinzip der kollektiven politischen Führung eingeführt. Also, dass im Endeffekt eine Person, oder so zwei Personen zusammen sind Präsident und Premier für zwei Legislaturperioden von jeweils 5 Jahren, also insgesamt 10 Jahre. Und dann alle 10 Jahre macht man quasi, wird halt einmal Macht ausgewechselt. Und die Idee war eben zu sagen, so zu verhindern, dass eine Person zu viel Macht akkumuliert und wieder so viel Einfluss bekommt wie Mao. Und im Endeffekt sicherzugehen, dass man so ein bisschen so ein, dass im Endeffekt der Rest der politischen Elite als Kontrollfunktion einnimmt, um das quasi nochmal zu verhindern. Genau, das ist das Prinzip.
Aber das hat Xi Jinping abgeschafft, oder?
Wie sehr er es abgeschafft hat, sehen wir in ein paar Monaten.
Okay.
Weil jetzt im Herbst ist Parteikongress in China. Ja. Und theoretisch wäre, also das ist auch, als ich das erste Mal in China war, als ich dort das erste Mal gelebt habe, 2011, 2012, in dem Herbst meines, also des zweiten Jahres, ist Xi an die Macht gekommen. Mhm. Das heißt, und theoretisch wäre jetzt, 10 Jahre später, dieses Jahr sein Moment, um zurückzutreten. Aber sagen wir mal so, es ist sieht nicht so aus, als ob er den Plan hat, zurückzutreten. Ja. Also es kann sehr gut sein, dass das Prinzip der kollektiven politischen Führung einfach offiziell tot ist und er sich jetzt entschieden hat, dass er halt erstmal in der Macht bleibt. Das werden wir sehen. Also,
verhindern kann das niemand mehr, oder? Die hatten eine Verfassungsänderung oder sowas.
Naja, also das im Sinne von, wer was verhindert, ist es schon, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel, also ich glaube, fast alle Leute, die chinesische Politik arbeiten, würden die sich ja sehr viel Geld bezahlen, um zu wissen, was in einigen dieser geheimen Meetings hinter den Kulissen stattfindet. Weil also
hey, es kann tatsächlich passieren, dass der abgesägt wird. Wie früher im Zentralkomitee oder im Politbüro in der DDR war auf einmal Ulbricht weg.
Beispiel 2011, 2012. Xi Jinping war lange gar nicht die Person, von der alle dachten, dass er Präsident wird. Es, ja, gab jemand anderen, Bo Xilai, ja, in Chongqing. Der war auch der Sohn von einem anderen, also auch Prinzling, Teil quasi rotes Blut und so. Und es lange war die Annahme quasi, dass er Präsident wird auch. Also viele Leute haben ihn für einen Favoriten gehalten. Und dann gab es, aber so, als ich da war, es ging richtig ab. Also seine Bushilais Frau, genau, also ein britischer Businessman wurde in Chongqing in einem Hotelzimmer ermordet.
Ja.
Und Bushilais Frau wurde beschuldigt, an diesem Mord beteiligt gewesen zu sein. Und dann wurde Bushilai sehr schnell festgenommen. Als Teil dieses ganzen Chaos hat unter anderem der Polizeichef von Chongqing versucht, Asyl im amerikanischen Konsulat in Chongqing zu kriegen. Oder in Chengdu. Genau, weil er sagt, er hat irgendwie wichtige Informationen und alles. Also das sind quasi so diese Momente. Und mittlerweile ist Bushilai, der ist dann irgendwie wegen, keine Ahnung was, Korruption, irgendwas angeklagt worden, halt irgendwie verschwunden.
Ja.
Aber daran hat man halt so ein bisschen gesehen, dass quasi dieser Konflikt innerhalb der politischen Elite plötzlich so richtig hochgebrodelt. Und auf einmal war der halt, man hat so diese so Teile gesehen und war so, oh, holy shit, da geht's richtig ab unter der Oberfläche.
Also das heißt, es könnte genau das, also theoretisch wieder passieren, es wird irgendjemand ermordet, irgendwer kann das Xi anlasten und...
Also es ist halt ein Machtkampf gewesen zwischen mindestens zwei Faktionen innerhalb der Partei, so wirklich zwei Gruppen, die einander bekämpft haben. Theoretisch ist alles möglich, weil wir es einfach nicht wissen. Also
es gibt aber diese Fraktionen auch noch. Es gibt jemanden, der Xi Jinping beerben könnte, wenn er sich denn beerben ließe. Auf welche Weise auch immer.
Es gibt keine offenen, normalerweise, zu diesem Zeitpunkt hätte man eigentlich erwartet, hat der Xi quasi jemanden in Position gebracht. Also irgendjemanden mit irgendwie der relevanten Erfahrung, im richtigen Alter, an die richtige Stelle im Zentralkomitee gesetzt oder so. Und dann mittlerweile sollte eigentlich schon relativ klar sein, wer quasi Nachfolger antreten würde. Das ist niemand in der Position. Und der Unterschied war eben, dass Xi Jinping in den letzten 10 Jahren einfach sehr viel Kontrolle und Macht in sich vereint und zentriert hat. Und hat auch als Teil seiner Korruptionsbekämpfung immer wieder Leute losgeworden, die ihm durchaus auch politisch ans Revers hatten gehen können. Und das heißt, also rein theoretisch gibt es sicher, also nicht nur rein theoretisch, es gibt ziemlich sicher Leute, die das nicht gut finden, auch in den hohen Rängen der Partei, wie viel Macht er quasi angesammelt hat. Aber es ist sehr unklar, ob es noch Leute gibt, die quasi eine ausreichend starke oder große Fraktion, die in der Lage wäre, ihn daran zu hindern, eine dritte Amtszeit anzutreten. Bei 2011, 2012 war das quasi so, gab es mindestens zwei große Gruppen, die offensichtlich beide viel Einfluss hatten. Und mittlerweile ist es einfach so ein bisschen so, puh, tendenziell schwer zu sagen, ob es da noch jemanden gibt, der irgendwie ihn daran hindern könnte. Aber es ist auch viel so Teeblätter lesen, ne?
Ja.
Und es ist auch immer, es sickert immer weniger Informationen nach außen. Also das System ist viel dichter geworden. Ja. Und das heißt, ganz viel von dem ist auch einfach, also viel ist auch einfach Spekulation. Und man muss sich auch, man muss dann, glaube ich, auch
ist mal. Gilt das für die Politikwissenschaften, dass ihr zunehmend nur noch spekulieren könnt? Oder gilt das auch für die Dienste? Wissen die staatlichen Dienste, ne, der BND oder wer auch immer, wissen die im Zweifelsfall besser Bescheid als du? Oder sind die wirklich
also
dicht?
BND kann ich dir sagen, die CIA hatte vor ein paar Jahren so einen richtigen Super-GAU, wo sie offensichtlich einen Leak in China hatten und ihnen ihre Assets abgetötet wurden. In China.
Wow.
Eine Person nach der anderen, ja. Also da gab es auch New York Times Berichterstattung darüber, das muss richtig übel gewesen sein. Also Politikwissenschaft, sagen wir so, chinesische Elitenpolitik ist jetzt nicht so ein der krassen Forschungsthemen. Es gibt ein paar Leute, die dazu arbeiten, unter anderem Victor Shi an der UC San Diego, die haben auch einen ziemlich guten Datensatz, so, wo man zum Beispiel sehen kann, so, wer war zum Beispiel zur gleichen Zeit wie wer in der gleichen Provinz, also die Leute kennen einander dann auch, einmal so ein bisschen so die geografischen und organisatorischen Netzwerke nachzuvollziehen, aber also es ist halt unheimlich schwer zu erforschen, gerade weil man so wenig Einblick hat. Und ich glaube, deswegen hält sich die Politikwissenschaft, was Elitenpolitik angeht, tendenziell eher ein bisschen zurück. Und ich würde sagen, das Argument dafür, dass man die Elitenpolitik nicht so krass studiert, ist, dass man eben sagt, das ist sicher wichtig für viele Dinge, also gerade auch so für Tonvorgabe und sowas, aber das, was wir halt wirklich erforschen können und wie das Land eben regiert wird, ist halt das Day-to-Day, wie die politischen Institutionen funktionieren, wie die Lokalregierung funktioniert, wie die Gerichte funktionieren. Und natürlich verändern sich da Dinge, aber das ist halt nicht so, bei weitem nicht so undurchsichtig und bei weitem auch nicht so also kapriziös, Elitenpolitik.
Ja,
genau.
Wie funktioniert der Rest denn? Also wie funktioniert das, was du, wie funktioniert das China, das du überhaupt sehen kannst?
Also es gibt hier Bürokratie, die auch...
muss nicht schlecht sein.
Nee, ist vor allem geil, wenn man weil sie viel Papier produziert.
Also für dich geil. Ja.
Nee, ist wirklich,
ja, klar.
Ist wirklich so.
Das aus den Archiven, ja.
Nee, Archive, Internet, ja. Also es gibt so viele Regierungswebseiten, welche in dieser schon Regierung, das ist ein Trend in der chinesischen, also der Forschung der chinesischen Politik, dass man spannende neue Datenquellen auftut, irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Gerichtsurteile scraped oder so, die dann analysiert und dann kurz danach wird die Gerichtsurteils-Webseite dicht gemacht.
Heißt das, es liegt auch alles digital vor? Also die produzieren nicht Papier, sondern die produzieren Daten?
Viel liegt wirklich digital vor, ja.
Wow.
Manchmal werden also irgendwelche PDFs aus Versehen irgendwie nicht vernünftig abgedingst oder so. Manchmal gibt es Leaks, wie jetzt auch vor ein paar Wochen wieder zum Beispiel. Ne? Aus Xinjiang gab es einen ziemlich großen Leak gerade.
Was stand da drin?
Das waren Dokumente aus einer Polizeistation in Xinjiang, wo man dann unter anderem gesehen hat, also unter anderem stand da Sachen, ich glaube, es stand irgendwie drin, dass es einen Schießbefehl gab, wenn die Leute aus dem Lagern abhauen. Okay. Und auch so krasse Sachen, wie dass sie halt, sie haben halt Fotos bei der Aufnahme der Leute gemacht.
Ja.
Und dann waren halt diese ganzen Fotos da. Also von jeder Person, die dann aufgenommen wurde.
Mugshots.
Genau. Ja. Solche Sachen. Und aber andere Sachen, also zum Beispiel von ein paar Jahren gab es ein Leak irgendwie von internen Dokumenten von, ich glaube von einer von den Tech-Firmen. Und wo es da, wo man dann aus den Dokumenten ersichtlich war, wie die Tech-Firmen mit den Zensuranweisungen umgehen, wenn sie zensieren. Und genau, also Archive ist natürlich gerade eh schwierig, weil gerade niemand nach China kann. Für Forschung. Also seit Anfang 2020 kann niemand nach China.
Du kannst praktisch nicht einreisen ohne wochenlange Quarantäne.
Ich kann nicht. Ich würde die Quarantäne ja machen. Die meisten Leute, die Forschung machen, würden die Quarantäne machen. Niemand kriegt Visa.
Okay.
Also seit Anfang 2020 werden keine neuen Visa mehr ausgestellt für China, außer vielleicht in irgendwelchen Ausnahmefällen.
Also es werden die das irgendwann wieder aufheben? Was denkst du? Oder werden die sagen, funktioniert ja ganz gut, wir bleiben einfach geschlossen?
Also wenn wir irgendwas in den letzten zwei, drei Jahren gelernt haben, dass man keine Vorhersagen über chinesische Politik machen sollte. Ich hätte bis vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch gesagt, glaube ich, so irgendwann wird das schon wieder. Aber was man sagen kann, es wird auf jeden Fall nicht vor dem Parteikongress. Also vor dem Parteikongress, also, das heißt, vor Herbst 22 kommt da nichts mehr. Also frühestens nächstes Jahr irgendwie, 23. Aber ob es dann wirklich auch wieder uneingeschränkt möglich ist, ist total unklar. Also kann man einfach nicht vorhersagen. Es gibt gute Gründe dafür, die Grenze natürlich wieder aufzumachen, aber es hätte auch sehr gute Gründe gegen die Sache in Shanghai gegeben, mit dem krassen Lockdown.
Ja.
Und es gab sehr gute Gründe, das nicht so durchzuziehen, wie es gemacht wurde. Und,
aber warum haben sie es dann so gemacht?
Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Also eine gute Antwort gibt es darauf, glaube ich, nicht. Eine Möglichkeit ist, dass sich Xi oder die politische Führung einfach so auf diese Zahl, diese Null, dass sie sich da so verbissen haben.
Ja.
Das ist quasi für sie, dass sie glauben, dass es politisch oder ideologisch nicht mehr möglich ist, davon abzuweichen. Weil sie halt auch also das Narrativ ist halt sehr so, in westlichen chaotischen Demokratien sterben die Menschen, das ist unsicher, Covid ist, ist alles schlimm. Und hier quasi, wir beschützen euch. Aber also gerade was in Shanghai passiert ist, hat das halt auch sehr auf den Kopf gestellt, dieses Narrativ. Ich habe auch im chinesischen Netz viele Leute gesehen, die sich auch einfach beschwert haben, die gesagt haben, so, ja, also ein zynischer Kommentar war, man darf an allem sterben, solange es nicht Covid ist.
Diese Bürokratie, ist die vergleichbar mit unserer Bürokratie? Also ich will ein Haus bauen, ich muss zum Bauamt, ich will eine Kamera auf den Bürgersteig stellen, ich brauche eine Sondernutzungsgenehmigung vom Tiefbauamt. Ist das sowas oder ist das...
Der Teil ist wahrscheinlich sogar weniger ausgebaut als hier, würde ich sagen. Aber sowas gibt es auch, ja. Also halt irgendwie, dass man irgendwelche Permits braucht und alles. Eine Sache, die einen großen Unterschied ist, dass die chinesische Bürokratie, und das ist der Teil, wo der meritokratische Teil wieder reinkommt, ein relativ striktes Evaluierungssystem hat. Gerade für Bürokratinnen, die Interesse daran haben, quasi aufzusteigen so ein bisschen.
Ja.
Und aber auch politische Führungspersonen werden auch quasi sehr klar nach so Kriterienkatalogen evaluiert. Und das ist zum Beispiel so, dass... lange war halt Wirtschaftswachstum das Ding schlechthin. Ja? Also du konntest in allen anderen Sachen irgendwie Scheiße bauen, aber solange du Wirtschaftswachstum hast, dann bist du gut dabei.
Also in deinem Verwaltungsbereich sozusagen.
Genau.
Okay.
Ja, und es gibt ein sehr spannendes Buch dazu von Yuanyuan Ang. Die ist Politikwissenschaftlerin in der U Michigan. Und das Buch heißt How China Escaped the Poverty Trap. Die hat jetzt noch ein neues Buch geschrieben, China's Gilded Age. Das soll auch sehr gut sein, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und in How China Escaped the Poverty Trap geht es im Endeffekt darum, wie die chinesische Regierung so eine Art Franchise-System aufgebaut hat, so ein bisschen wie McDonald's quasi, in denen sie im Endeffekt vorgegeben hat, so, Leute, ihr auf lokaler Ebene wisst es am besten, euer Ziel ist Wirtschaftswachstum, schaut halt wie, so, also...
Die haben Macht abgegeben.
Naja, nicht Macht abgegeben, also na, also im Sinne von, sie haben halt gesagt, so macht halt irgendwie.
Ja.
Ihr habt, im Endeffekt war es so ein bisschen so, von oben kam halt das Kommando, das ist jetzt wichtig.
Ja.
Und ihr habt jetzt im Endeffekt den politischen Segen, rum zu experimentieren und zu versuchen und zu gucken, was funktioniert.
Wow.
Und es gab dann auch noch finanzielle Incentives, so dass man quasi bestimmte Sachen, also bestimmte Einnahmen, die die Lokalregierung dann gemacht haben, konnten sie quasi auch behalten. Dadurch haben sie sich quasi ihre eigenen Budgets auch vergrößert, indem halt Investitionen reinkamen und so. Und im Endeffekt war also der Teil, wo
das ist ein sehr moderner Regierungsstil eigentlich.
Total. Also das, ja.
Das ist, ich denke, das wäre in Deutschland, ich habe das Gefühl, das wäre hier undenkbar. Mhm. Ich meine, gerade wenn du dir Berlin anguckst, wir haben in Berlin ja dieses wunderbare Wort Behörden-Ping-Pong. Du hast das Land, also den Senat, die Stadt Berlin, und du hast die Bezirke, da gibt's Kompetenzaufteilungen, da gibt's Kompetenzrangeleien.
Das gibt es nicht.
Aber
genau.
dass das Land mal sagen würde, weißt du was, Bezirk? Wir wollen folgende Eckdaten am Ende dieser X-Jahre-Periode haben. Wie ihr da hinkommt, ist uns egal. Wenn ihr es nicht schafft, werdet ihr alle geköpft. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Also,
stell mir gerade eine Rede vor, wie Bürgermeisterin Giffey, das ist genau. ein Knochen trocken im Wand kündigt.
Genau. Werdet ihr alle auf dem Tempelhofer Feld guillotiniert. Genau.
Also das ist das Spannende eigentlich daran, ne? Dass man schon auch, das ist halt so ein bisschen so Teil der Frage, weil so Julian Angst Frage ist halt auch so ein bisschen, man sagt eigentlich immer, weil das auch so, das System, also so wie das auch funktioniert hat, das war halt so die Institutionen auch für so Markt, waren halt einfach noch nicht so da, noch nicht so ausgebaut zu den Zeiten, dass das so richtig losging. Und deswegen, das ist so diese Armutsfalle, ne? Weil die WirtschaftswissenschaftlerInnen sagen immer so, ja, zum Wirtschaftswachstum braucht ihr gute Institutionen und starke Institutionen, aber also Marktinstitutionen, aber gute Marktinstitutionen sind eine wichtige Vorbedingung dafür, dass ihr Wirtschaftswachstum habt. Ne? Das heißt, es ist so ein Kreislauf. Ja. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Und sie sagt dann eben so, also sagt dann, es ist nicht unbedingt so der Fall, dass es ein China-Modell ist, das übertragbar ist, aber sie sagt eben, so hat es eben China gemacht. Und sie sagt eben, im Endeffekt, was passiert ist, dass die Regierung eben dieses Franchise-Modell hatte, dann hat sie quasi richtig, also einigermaßen gut die Incentives gesetzt und dann haben sich im Endeffekt, weil ganz viel an dem Anfang lief dann halt auch über persönliche Beziehungen. Ne? Die Leute haben halt Leute angezapft, die sie kannten, chinesische Diaspora im Rest der Welt, Hongkong, Taiwan waren unheimlich wichtig, also Menschen in Hongkong und Taiwan, unglaublich wichtiger Faktor beim chinesischen Wirtschaftswachstum nach der Eröffnung des Landes quasi. Muss auch von Shelley, wie heißt sie? Ich glaube Shelley Rigger. Es gibt ein Buch, das heißt, wo es genau darum geht, ich glaube How the Tiger Let the Dragon, wo es genau darum geht, wie wichtig taiwanesische Businessleute waren, die reingekommen sind nach China und dort einfach investiert haben. Die haben selber richtig Kohle gemacht, aber haben eben die Wirtschaft mit angetrieben. Und das heißt aber in dem Zeitpunkt, das war halt kein wirklich formelles...
Im Feindesland.
Naja, also, ja, das ist so... Kapitalismus,
ja,
ne?
Ja, der macht vor nix halt, ja.
Genau,
ja,
also das Geld ist überall, der Dollar ist überall grün, so, ne?
Ja.
Das Problem ist aber, das heißt, es ist auch eine Art, wie man eigentlich die Wirtschaft nicht permanent betreiben möchte, ne? Wo halt quasi nur Leute, so die Leute anpingen, die sie irgendwie persönlich kennen, sagen, willst du nicht mal hier
Kölner
investieren?
Das, ja. Ja, ja,
genau,
genau,
oder Filz.
Ja. Man kennt sich, man hilft sich.
Genau. Und aber genau das war ein ganz unheimlich wichtiger Faktor bei dem Wirtschaftswachstum, weil dann eben so ganz viele Investitionen angeworben wurden. Und dann haben sich nach und nach eben auch mehr so Marktinstitutionen entwickelt mit der Zeit. Und das ist eben Julian Angs Antwort darauf, wie China aus dieser Armutsfalle raus. Sie hat eben gesagt, naja, man hat eben diesen Impetus gehabt, dann ist es kein Entweder-Oder, sondern es entwickelt sich so parallel. Nebeneinander her. Aber es hat natürlich auch Schattenseiten, weil ein ganz großes Problem ist, und das sieht man zum Beispiel in dieser Zero-Covid-Sache jetzt auch, wenn man halt sagt, dass es zum Beispiel bestimmte Ziele halt irgendwie wichtiger sind als alle anderen, dann werden andere Sachen eben vernachlässigt. Ne? Also zum Beispiel lange war es eben so, dass eben wirklich, also GDP, also Wirtschaftswachstum war so der Gott schlechthin. Und lange gab es immer wieder Diskussionen darüber, wie das negativ beeinflusst, also den Umweltschutz.
Ja.
Weil Umweltschutz war wohl auch in den Katalogen teils drin, aber halt nie in Ansatzweise so wichtig wie GDP. Und dann fällt es halt im Zweifel hinten runter. Oder eine Sache, soziale Stabilität oder soziale Harmonie spielt auch wohl eine Rolle.
Das ist das, wo dieses Social Scoring dann
Es gibt kein Social Scoring in China.
Es gibt kein Social Scoring.
Nicht so, wie die Leute sich das vorstellen. Aber also es geht dann eher darum, um so Sachen wie... Proteste verhindern, so, ne? Also, wenn man zum Beispiel Leuten für einen Spottpreis irgendwie ihr Land abkauft und dann da neue Gebäude hochzieht, oder ihnen halt, also quasi, genau, solche Sachen, vielleicht in Zusammenarbeit mit einem Kumpel, der vielleicht also irgendwie so Developer ist oder so, also weil der halt da irgendwie gerne investieren möchte und Sachen bauen möchte, dass man dann halt sich um die Proteste kümmert. Sei es, indem man irgendwie Druck auf die Leute ausübt, sei es, indem man ihnen halt mehr Geld bietet, irgendwie, also das ist wieder so, die Methode ist dann im Zweifel den Leuten vor Ort überlassen.
Ja.
Aber das Ziel ist eben so, bitte nicht so viele Proteste, bitte nicht so viele Leute mit ihren Petitionen ankommen, bitte nicht so viele Leute mit ihren Petitionen nach Peking kommen, sondern eben Stabilität. Und das ist, also wie es löst, ist euer Problem auf lokaler Ebene. Und jetzt ist eben die Sache, dass immer wieder gesagt wird, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber dass Leute immer wieder sagen, naja, diese ganze Zero-Covid-Sache scheint mittlerweile einer dieser Promotionsfaktoren zu sein, also einer dieser Beförderungsfaktoren zu sein, ja, ne? Dass eben diese so keine Covid-Fälle haben.
Verstehe. Wer die wenigsten Covid-Fälle hat, steigt auf.
Naja, oder halt im Sinne von, ich glaube, es ist eher andersrum, wird ein Schuh raus. Wenn du halt irgendwie einen großen Ausbruch hast, dann kannst du wahrscheinlich die Karriere fürs nächste Jahr knicken.
Ja.
Deswegen sind auch, waren auch alle Leute überrascht, dass nicht in Shanghai irgendwie sofort, irgendwie nach einem Monat oder so, zumindest irgendwie Leute, größere Leute, also Leute in der Regierung zurückgetreten sind, weil das eigentlich so die typische Reaktion gewesen wäre.
Ja.
Aber diese Erwartungshaltung von oben, das ist halt auch einfach ein Problem, ne? Weil dadurch, wenn das System halt jetzt wie in den letzten Jahren rigider geworden ist und weniger offen für Kritik, weniger tolerant für bestimmte Arten von Fehlern, dann bedeutet das natürlich auch, dass bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren. Weil so ein System, also das ist halt auch eine der Sachen, wenn man sagt, also wenn man quasi akzeptiert, dass es wichtig ist, dass die Leute lokal so ein bisschen Handlungsspielraum haben, mhm, und vielleicht auch manchmal besser wissen, was gut ist und was funktioniert, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Zentralregierung denen halt den Freiraum auch lässt. Ne? Und je stärker die Zentralregierung die Zügel anzieht, desto mehr läufst du das Risiko, dass Sachen falsch laufen. Und ironischerweise, als die ganze Sache in Wuhan losging, Januar 2020, in Wuhan war ein lokaler Parteikongress im Januar 2020. Und in dem Zeitraum von dem Parteikongress durfte auf einmal niemand mehr darüber reden, dass es seltsame Fälle von einer rätselhaften Pneumonie gibt.
Ja.
Weil das halt einfach unheimlich schlecht aussieht für die hohen Tiere in der Politik in Wuhan, wenn es da plötzlich einen Ausbruch von einer Epidemie gibt oder so, was irgendwie aussieht wie SARS, kurz vor diesem Parteikongress.
Ja.
Und das Problem ist halt, das ist halt so ein, also alle Leute, die ich kenne, die sich irgendwie mit chinesischer Politik auskennen, weil ganz viele Leute hatten diesen Impetus, so, das ist alles eine Verschwörung der Zentralregierung, Peking und so, verschweigen etwas.
Ist es gar nicht, sondern das ist ein vorauseilender Gehorsam diesem Rigorismus gegenüber gewesen.
Na, nicht unbedingt vorauseilender Gehorsam, sondern eher so ein so, oh Gott, das Problem lieber verstecken, damit es für die Leute in der Machtposition halt keine negativen Konsequenzen haben kann.
Ja, weil, ist ja vorauseilender, also ein angstgetriebener vorauseilender Gehorsam.
Ja, genau.
Ne?
Es ist ja nicht so.
Sieht man, das kennt man ja auch aus hierarchischen Industriebetrieben oder sowas. Das, also auch, also ich muss mir nur meinen alten Arbeitgeber, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, angucken. Da ist das genauso. Du machst halt nichts, von dem du weißt, dass dein Chef dafür Stress kriegt. Weil, ne, so. Und
du
das,
hast den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der KP verglichen, nicht?
Das eskaliert dann halt so ein bisschen. Also das ist, glaube ich, relativ normal. Und das siehst du, glaube ich, auch in deutschen Verwaltungen kannst du das wahrscheinlich sehen, nur dass wir hier, vermute ich mal, wesentlich stärker an Prozessen hängen dann, als die Chinesen das machen.
Tendenziell ja, genau. So, weil eben viel durch diese zielgetriebene, genau. Und das ist halt definitiv eine Tendenz in den letzten paar Jahren unter Xi auch gewesen und vielleicht auch schon so ein bisschen davor, dass eben die Zentralregierung mehr Macht zentralisiert hat und weniger einfach, also Freiräume, die es lange noch gab und die es noch gab, als ich vor 10 Jahren dort war, sind einfach kleiner geworden. Und tendenziell ist auch die Toleranz für Fehlverhalten von PolitikerInnen einfach runtergegangen. Manchen Dingen mag das nicht schlecht sein, so, ne? Also auch gerade so, dass es zum Beispiel keine großen ausschweifenden Markette mehr gibt, wo dann irgendwie Leute mit auf Regierungsgelder irgendwie gut essen oder trinken oder dann plötzlich irgendwie eine Uhr haben, auf einem, es gibt ein Zugunglück und ein Politiker taucht auf mit einer Uhr am Handgelenk, die irgendwie 10-mal so viel kostet wie so ein offizielles Jahresgehalt oder sowas. Solche Sachen hört man auch immer wieder, dass es jetzt einfach weniger geworden ist dadurch. Es gibt auch Forschung zu der Arbeit, aber gleichzeitig bedeutet es eben auch, dass auch in anderen Bereichen die Leute tendenziell eher versuchen, Sachen zu verstecken und es geht darum, gut auszusehen. Und dann hofft man halt darauf, dass es eben nicht die Pandemie wird.
Wie sieht denn das in chinesischen, also im chinesischen Kapitalismus aus? Weil was du gerade beschreibst, ist ja wirklich ja nur die Bürokratie.
Genau, also die Regierung.
Was passiert in den Firmen? Ist es da ähnlich? Weißt du das?
Es gibt regierungseigene, also Staatsunternehmen gibt es noch ein paar. Aber also der Kapitalismus in China ist der Kapitalismus.
So, ja.
Ist es, also tendenziell würde ich sagen, mich erinnert der Kapitalismus in China eher, also sehr an die USA immer wieder, einfach weil sehr viel, also lange wenig Regeln da waren. Also es ist jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend eine Tendenz, dass, also gerade auch im Internet, ne, also ganz viele Sachen, die in China schon, also man hat so da manchmal das Gefühl, dass Sachen da einfach viel schneller passieren als hier oder schon viel früher. Und Einfach eben auch, weil es zum Beispiel an Regelungen fehlt, was zum Beispiel Arbeitsschutz angeht, solche Sachen. Und weil es eben lange Leute gab, die vom Land gekommen sind und irgendwie wirklich für Hungerlöhne, zum Beispiel in Südchina, 7 Tage die Woche irgendwie in, keine Ahnung, 12-Stunden-Schichten halt Elektroniker gestellt haben, ne, weil es für sie halt viel Geld war. Und da hat der Staat ganz lange einfach, also das ist dann auch, das hat dann mit Kommunismus, würde ich sagen, oder auch mit Sozialismus wenig zu tun. Da gab es ganz lange einfach wirklich kaum Regulierung tatsächlich des freien Marktes. Und da hat sich dann halt so sehr, da ging da lange alles.
Ja. Hat der Staat davon in irgendeiner Weise profitiert? Also hat der gemeinsame Sache mit der Industrie gemacht? Oder hat er einfach nur das Auge zugedrückt?
Sensibles Thema. Es gibt mindestens einen Journalisten, der wahrscheinlich aus China rausgeflogen ist, weil er einen Investigativbericht darüber geschrieben hat, wie viel Geld die Familie von, ich glaube, es war Hu Jintao und Wen Jiabao, also das waren die beiden, die vor Xi Jinping und Li Keqiang in der Regierung waren, eine von den beiden Familien, ich glaube, Wen Jiabao, wie viel Kohle die angehäuft hat, die Familie. Also die quasi gezeigt haben, dass die richtig, richtig profitiert haben und richtig reich geworden sind.
Durch Korruption oder weil sie einfach mitgespielt haben im Kapitalismus?
Unklar, sehr unklar. Also es wird sich ja nicht geschadet haben, dass wenn halt irgendwie ein Mitglied der Familie irgendwie Präsident oder Premierminister ist. Ne? Aber also der, im Sinne von der Staat, natürlich profitiert der Staat, wenn die Wirtschaft wächst. So, das ist
klar.
Das geht den Leuten dann besser irgendwie und es ist dann immer die Frage...
Steuern werden die ja auch bezahlen irgendwie.
Genau, und dann, ich glaube, die Frage, wenn man dann sagt, so hat der Staat profitiert oder die Regierung profitiert, ist dann immer so die Frage, wer in der Regierung. Ne? Es gibt sicher, natürlich gibt es Korruption und natürlich haben dann eben auch diese Lokalregierungen gerade, die halt durch ihre Beziehungen irgendwie dann Investitionen reingeholt haben und sowas, ne, ganz viel davon, also definitiv Korruption, so eine Hand wäscht die andere, gab es auf jeden Fall. Und dann gleichzeitig eben das große Bild ist halt dieses rasante Wirtschaftswachstum, das dafür gesorgt hat, dass jetzt eben China mittlerweile, man muss eigentlich sagen, dass man dann jetzt in einer Welt leben, dass es 2 Großmächte gibt und China ist eben eine davon und die USA sind die andere. Aber das wäre vor irgendwie, wenn man sich mal überlegt, wo China war vor 30, 40 Jahren, ist undenkbar gewesen.
Ja, die hatten ja auch völlig absurdes, teilweise zweistellige Wachstumsraten jährlich.
Und aber auch, also ich glaube, man macht sich auch einfach keine Vorstellung davon, wie auch krass die Unterschiede noch sind. Als ich 2011 nach Shanghai gezogen bin, da hat man in Shanghai, gab es die fancy Clubs, wo die Kinder von den Leuten, von den ersten Menschen, die so richtig Kohle gemacht haben im Wirtschaftswachstum, die haben da irgendwie Champagner und Sekt für, keine Ahnung, 500, 600 Euro oder mehr gekauft und da einfach gefeiert. Und wenn ich dann teils, ich war halt relativ viel reisen auch in dem Jahr, und wenn man dann irgendwie teils auf dem Land war, in Yunnan oder so, dann hast du Leute, die kein fließendes Wasser haben und keinen Strom. Also diese Kontraste waren halt auch. Ja. Aber sich Teile des Landes halt
Schließt sich diese Lücke eigentlich langsam?
Ich weiß nicht, was die Datenlage gerade sagt dazu. Aber also die offiziell versucht die chinesische Regierung zumindest diese absolute starke Armut so ein bisschen. Also die Bekämpfung von Armutsbekämpfung ist ein großer Teil des Regierungsprogramms gerade. Und genau, sie versuchen diese Armut ein bisschen einzudämmen. Und die andere Sache ist, dass es gibt diesen wunderschönen Begriff, dass in China arbeitet man auf eine quasi moderately prosperous society. Also man möchte nicht
moderately
super,
prosperous.
Man ist nicht super reich, aber so ein bisschen reich und wohlhabend. Und auch gerade in den letzten paar Jahren, also diese einige von diesen Regulierungen, die jetzt die letzten 1-2 Jahre rausgekommen sind, wo man hier mal gedacht hat, so boah krass, deuten so ein bisschen darauf hin, dass die Regierung vielleicht auch, also die versuchen jetzt schon so ein bisschen diese Schere anzugehen und diese extremen Unterschiede. Das scheint schon Teil dessen zu sein, vielleicht auch, weil sie merken, dass das einfach nicht langfristig nachhaltig ist.
Ja, das ist auch das, was man so gelegentlich liest, dass es anscheinend eine neue, wie nennt man das denn, eine neue Staatsräson zu geben scheint oder geben sollen scheint, die diesen ja überbordenden Luxus und vor allen Dingen die Zurschaustellung dieses überbordenden Luxus irgendwie eindämmen soll.
Ja, genau, und auch einfach, dass die...
Wobei, geht's da um Armutsbekämpfung oder geht's einfach darum, dass China nicht mehr so dekadent aussieht, wie es aussieht?
Nee, das sind schon unterschiedliche Sachen. Also ich würde sagen, die Armutsbekämpfung ist nochmal die eine Sache und das andere ist eben dieses, wirklich zu versuchen, dass, ich glaube, die Regulierungen des letzten Jahres sind tendenziell eher so ein versucht, den oberen Teil so ein bisschen einzudämmen, also die Leute, die so richtig reich sind und zu versuchen, das halt so ein bisschen, alles ein bisschen mehr zusammenzubringen.
Ja.
Inwieweit das wirklich funktioniert, muss man dann, glaube ich, Leute fragen, nicht mehr zu politischer Entwicklung, also Political Development, oder diese ganze Development Literature oder und auch WirtschaftswissenschaftlerInnen fragen, die können das, glaube ich, besser beantworten, wie das wirklich funktioniert. Und so gerade bei diesen Armutsbekämpfungssachen immer wieder Kritik gibt, die halt sagen so, ja, das hilft schon so ein bisschen, aber selbst das, was man dann halt irgendwie, also viele von den Programmen, die es dann gibt, die haben halt irgendwie immer noch viele Lücken und so. Und gerade auch das soziale Auffangnetz und zum Beispiel Gesundheitsversorgung sind echt, was man da hat an System, um einen aufzufangen, ist einfach bei weitem immer noch nicht ausreichend. Das hat man auch in der Pandemie wieder gemerkt. Immer wieder Geschichten gehört, krasse Geschichten von Leuten, die halt irgendwie Probleme hatten, Gesundheitsversorgung zu kriegen und so. Und viel Versorgung im Alter läuft einfach immer noch über die Familie, solche Sachen. Also
es gibt kein Social Scoring in China.
Ja, ich wusste das.
Jetzt erklär.
Also
wir denken ja so, die haben alle irgendwie Apps und werden dauerüberwacht.
So ja.
Und haben, jeder kriegt 100 Punkte. Für Wohlverhalten gibt's einen mehr, für schlechtes Verhalten gibt's einen Punkt weniger. Und wenn du unter irgendeinen Grenzwert sinkst, dann werden dir Freiheiten aberkannt.
Das klingt wie ein Sci-Fi-Film, oder?
Ja, eben.
Ja, vielleicht hat sich das, also... ja, das ist so eins dieser Narrative, die sich irgendwie festgesetzt hat in den letzten paar Jahren.
Ja.
Und die ganze, also so Social Credit Sache ist deutlich komplizierter,
ja,
als man sich das vorstellt. Und ich habe tatsächlich auch beim C3 dieses Jahr darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, es ist ein Beispiel für einen Tech-Mythos, den man über Asien einfach glaubt. Und dann haben wir danach in den YouTube-Kommentaren Leute vorgeworfen, ich würde Propaganda für die chinesische Regierung machen.
Okay, mach mal Propaganda für die chinesische Regierung.
Punkt ist ja nicht,
wie ist es denn wirklich?
Es geht ja nicht darum zu sagen, dass alles gut ist. Es geht darum zu sagen, dass ich es nicht in keinster Weise produktiv finde, sich einfach Sachen auszudenken und über Sachen zu reden, die mit der Realität vor Ort nichts zu tun, also wenig zu tun haben, bis nichts. Die ganze Sozialkreditsache kommt so ein bisschen, also tendenziell ist Teil der Motivation, dass die chinesische Regierung halt gemerkt hat, so, oh fuck, irgendwie diese ganze Sache mit dem sozialen Zusammenhalt, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, man muss, um das zu verstehen, wo diese Motivation herkam, muss man verstehen, wie unheimlich wenig Leute einander trauen in China. Wenn man in China lebt, dann lebt man in einem Land, in dem es irgendwie, in dem man mitbekommt, es gibt Skandale über Milchpulver für Babys. Und dann merkt man, oh shit, mein Kind wird jetzt vielleicht krank, weil Leute bei dem Milchpulver irgendwie Zement oder so reingemischt haben. Ja? Leute kriegen AIDS, weil irgendwelche Ampullen bei Blutspenden verunreinigt waren. Als ich in Peking gelebt habe, gab es irgendwie... also es war schon klar, man trinkt das Leitungswasser nicht. Und dann haben wir immer so große Wasserflaschen gekriegt für Wasserspender. Und alle drei Monate gab es einen neuen Skandal, dass irgendwelche von... Wir haben dann immer so nicht das Billigste gekauft, sondern das zweite oder drittbilligste, so, ne, weil Studis. Und dann alle zwei, drei Monate haben wir Wasseranbieter gewechselt, weil halt dann doch irgendwelche Sachen verunreinigt waren oder irgendwelche Bazillen oder irgendwelche Bakterien. Das heißt, man lebt quasi in einem... Also das ist eben auch eine Folge von, würde ich sagen, von diesem... Also gerade von diesem Freewheeling Capitalism, den es lange...
Naja, und mit Sicherheit auch schon die Kulturrevolution vorher, wo sie sich ja auch gegenseitig ans Messer geliefert
haben. Na, das ist nochmal was anderes. Also das hat sich definitiv auch, also tatsächlich hat eine Kommilitonin von mir ein Paper, wo sie zeigt, dass das langfristig und über Generationen hinweg das soziale Vertrauen auch unterminiert. Und genau, aber das kommt dann auch noch dazu, dass du halt in diesem System liest, wo du das andauernd mitbekommst, du kannst Leuten nicht trauen. Ne?
Ja.
Und wo die Leute halt auch dann einfach sehr...
Trauen die auch ihren Nachbarn nicht?
Je mehr du die Leute kennst, desto eher traust du ihnen quasi so. Ne? Also und aber was tatsächlich die Kommilitonin von mir in ihrem Paper zeigt, ist, dass tatsächlich in der Kulturrevolution, also sie argumentiert eben, die Kulturrevolution hat so das Vertrauen gegenüber von Leuten, die man so ein bisschen kennt, gar nicht so sehr beeinflusst, weil das einfach schon sehr niedrig war.
Ja.
Aber was es wirklich kaputt gemacht hat, ist eher das Vertrauen für so Leute, die einem näher stehen. Da haben Nachbarn einander zu Tode verprügelt und also durch blutig getreten und geschlagen. Und das ist dann eben dieses Vertrauen, das dann nochmal runtergegangen ist. So gerade so NachbarInnen und so gegenüber. Ne? Also nicht um den ganzen Kreis der Familie, aber vor allem die Leute, die einen halt gut genug kennen, um einen irgendwie zu verraten oder irgendwie plausibel sich Geschichten über einen auszudenken, aber nicht irgendwie die Schwester oder der Bruder unbedingt sind. Aber selbst innerhalb von Familien gab es ja auch durchaus... Verrat und so. Aber genau, das heißt, das ist auch noch ein Fakt. Und das heißt, es ist quasi ein Land, in dem, und das ist auch immer noch nicht weg. So, also diese ganze fehlende so soziale Auffangnetz spielt da auch an. Ich habe letzten Herbst für die Zeit ein längeres Stück über die EssenslieferantInnen geschrieben, die in China, also die haben ganz ähnliche Probleme, was so Arbeitsbedingungen angeht wie hier. Aber so ein richtig...
Also Gorillas und sowas.
Genau, ja, okay. So richtig. Also wenn man sich die Probleme mal durchsieht, so könnte man eins zu eins fast...
Nur, dass die da wahrscheinlich noch weniger verdienen als hier.
Ja, genau, aber das Leben ist natürlich tendenziell. Also nicht unbedingt in Peking oder Shanghai, aber also Essen zum Beispiel ist auch tendenziell billiger. Aber gerade in Großstädten ist es auch mittlerweile echt teuer. Ne? Aber also Geld und Einkommen ist ja auch immer relativ. Genau, aber also insgesamt so die generellen Arbeitsbedingungen, also das ist teils auch einfach nochmal krasser, was da von denen erwartet wird. Und dann habe ich mir halt so ein paar Sachen angeguckt und habe unter anderem, im Internet gibt's halt so Videos von so Lieferanten, die dann über ihren Job reden, und einer meinte halt so, ja, eine Sache, die ihr, wenn ihr Lieferant werden möchtet, eine Sache, die ihr wissen müsst, wenn ihr einen Unfall habt und dann ein Blut auf der Straße liegt oder so, denkt daran, niemand interessiert euch für euch, dafür, wie es euch geht, aus vielleicht euren Eltern in eurem Heimatdorf. Ihr seid alle auf euch allein gestellt und müsst, es ist eure Verantwortung, sicher zu gehen, dass euch nichts passiert.
Das ist China, es kommt niemand und sagt, geht's ihnen gut.
Das ist die Vision quasi, die, also zumindest für diese Leute, die halt im Endeffekt für, die kommen halt im Zweifel vom Land, haben keine städtische Registrierung, das bedeutet, sie haben weniger Rechte in der Stadt und die arbeiten sich halt also ab über Jahre hinweg, um halt Geld zu verdienen, vielleicht zurückgehen zu können und eine Wohnung kaufen zu können und genau. Aber in dem Kontext hat dann eben die Regierung immer gesagt, oh shit, wir müssen das mit diesem ganzen sozialen Vertrauen-Dings irgendwie so.
Ja.
Weil wenn das halt so die Attitüde ist der Leute gegeneinander gegenüber, das ist halt einfach ein Problem. Da gab immer wieder so krasse Schlagzeilen, diese Sache mit irgendwie einem Kind, das angefahren wurde und dann lag das Baby irgendwie blutend auf der Straße und das Kleinkind blutend auf der Straße, niemand hat geholfen, Leute sind dran vorbeigelaufen. Also immer wieder gab es solche Geschichten und das ist auch in China immer viral gegangen. Das hat im Ausland, haben wir es mitgekriegt, aber auch in China ist es immer wieder viral gegangen, weil Leute das auch nicht gut finden. Leute waren auch empört. Und genau, das heißt, man muss, glaube ich, den Ausgangspunkt verstehen. Das heißt, es ist nicht, dass die Lösung gut ist, aber es geht nur darum zu verstehen, was der Kontext ist. Ja. Die ganze Sozialkreditsache. Man muss zum einen erstmal davon wegkommen, zu glauben, dass es ein Sozialkreditsystem gibt.
Ja.
Es gibt es nicht. Also,
nicht die eine zentrale Datenbank, nein, in der drin steht, wie gut oder schlecht ich bin.
Die gibt es nicht.
Ja.
Vielleicht gibt es die als Person, die empirisch und mit faktenbasiert forscht. Es gibt keinerlei Evidenz, dass es diese Datenbank gibt.
Okay.
Es gibt einen Pekinger Rechtswissenschaftler Dai Xin, der spricht vom Sozialkreditsystemsprojekt. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil man sagt, wenn man Sozialkreditsystem sagt, dann impliziert man, das ist ein Dings. Und er sagt, das ist ein großes Projekt, da sind ganz viele Teile dabei. Der hat ein 50, 60-seitiges Paper nur darüber geschrieben, welche verschiedenen Teile es alles gibt.
Ja.
Also das ist schon 5, 6 Jahre alt. Also das sagen auch Leute, die zum Thema forschen seit Jahren, dass es alles viel komplizierter ist, als man, alle Leute das glauben, aber es kommt halt nicht an, weil es viel zu, es ist, das Narrativ ist viel zu sexy.
Ja, ja.
Und zum einen gibt es lokale Projekte.
Ja.
Von den lokalen Projekten gibt es eins, von dem ich weiß, wo es eine Score gibt, die berechnet wird. Und weil das so sexy ist, ist, glaube ich, jedes ausländische Medium, das einen Korrespondenten in China hat, mindestens 5-mal da gewesen.
Okay, verstehe.
Die Stadt heißt Rongcheng. Und es gibt aber, also quasi mittlerweile hat, glaube ich, jede Kleinstadt in China irgendwie offiziell etwas, was sie quasi Sozialkreditprojekt nennen oder Sozialkreditsystem. Aber die lokalen Auswirkungen und Ausprägungen sind alle komplett unterschiedlich. Also ganz viele haben gar kein Scoring-System. In Rongcheng, es gab einen Bericht, also sowohl vom Economist als auch von der South China Morning Post, weil jemand da hat gesagt, es gibt da theoretisch dieses Score, aber hier ist ein Foto von der Frau, die das per Hand auf Papier kalkuliert. Also,
die ist dann auch wieder bestechlich.
Im Zweifel, aber halt vor allem, das ist halt nicht dieses allsehende System, sondern es ist halt eher so, die benutzen halt Informationen, die sie eh schon haben und machen dann irgendwie Zahlen dran oder so. Und dann die eine Reporterin hat halt auch Leute gefragt, der dann typisch ist so, ich war irgendwo in X und habe den Taxifahrer gefragt. Und sie meinte dann ja zum Beispiel ein paar Leute, mit denen sie geredet hat, die hatten von dem System noch nie gehört.
Okay.
Und das ist halt auch ein Ding, was auch viel Forschung zeigt aus den letzten paar Jahren, dass die zumindest in den letzten paar Jahren in diese Städte gegangen sind, selbst in den Städten, in denen es halt, weil, also es ist halt auch wieder dieses so, China ist einfach, es klingt so blöd, China ist unheimlich groß. Und ich glaube, man muss sich einfach in allererster Linie mal vorstellen, dass es ein Land ist, das ist quasi mindestens so groß wie Europa.
Ja,
also es ist unglaublich divers, es ist gigantisch groß, alles ist unheimlich weit voneinander weg.
Ja.
Ich bin in China schon 48 Stunden Bus gefahren, oder 24 Stunden Bus gefahren und immer noch in der gleichen Provinz gewesen. Nicht mal zur Hälfte durch diese Provinz durch gewesen. Und das heißt, es ist einfach überall sehr unterschiedlich. Und auch die unterschiedlichen, es gibt Pilotprojekte, die von der Regierung gefördert werden. Die haben dann früher angefangen, die haben dann verschiedene Sachen. Rongcheng war eins von diesen Pilotprojekten.
Mhm.
Aber es gab halt verschiedene Pilotprojekte. Das heißt, natürlich kann man jetzt nicht absolut sagen, auf keinen Fall wird Rongcheng als das Modellprojekt auserkoren, dann wird es überall implementiert.
Ja.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil halt mittlerweile ganz viele Städte einfach ihre eigenen Dinge hochgezogen haben. Und Rongcheng ist eben nur eine von den vielen, mehreren Pilotstädten. Und die haben halt ein Punktesystem. Es gibt ganz viele andere Pilotstädte, die kein Punktesystem haben. Und eine andere Sache ist auch total banal, aber zum Beispiel, wenn diese Städte dann so Plattformen bauen, wo man dann irgendwie vielleicht irgendwie nachgucken kann, ob man auf einer roten Liste, das ist gut, oder auf einer schwarzen Liste, das ist schlecht, steht, heuern dann halt irgendwie lokal jemanden an, so Bayern Cloud-mäßig so ein bisschen, ne? So irgendwie kleines Unternehmen irgendwie hier in, keine Ahnung, Yunnan, in der Provinz Yunnan. Vielleicht irgendwie ist der vielleicht irgendwie der Schwager von jemandem oder so im Zweifel. Und die bauen dann halt schön ihre eigene Webseite oder sowas, wo dann das lokale Projekt irgendwie steht. Aber das ist alles nicht miteinander kompatibel. Also wäre
schockiert. Aber funktioniert es denn? Also weil es gibt ja dann doch immer wieder diese Geschichte von dem einen Dissidenten, der auf einmal nicht mehr mit dem Zug fahren durfte oder sowas.
Das ist gar nicht, das ist noch, da bin ich noch gar nicht, weil das sind die nationalen Systeme.
Okay.
Dieses lokalen System haben tendenziell das Problem tatsächlich, dass sie gar nicht ausreichend auf das Leben der Leute einwirken können, um irgendwelche Incentives und das Verhalten irgendwie zu beeinflussen.
Ja.
Also eine Sache, die ich zum Beispiel, also ein Beispiel.
Das heißt, ich kann bloß nachgucken, ist das ein Arschloch oder ist es kein Arschloch?
Nee, es ist nicht mehr klar, inwieweit man überhaupt andere Leute nachgucken kann unbedingt. Das variiert auch wahrscheinlich. Im Zweifel ist immer so, hängt davon ab, von wo wir reden.
Ja, okay.
Und aber auf lokaler Ebene ein Beispiel, das Leute immer wieder benutzen zum Beispiel ist, es gibt zum Beispiel mindestens eine Stadt, die möchten halt schon, dass es irgendwie das Leben der Leute irgendwie beeinflusst und so. Die wollen halt irgendwie so gutes Verhalten dazu anhalten. Ist ja auch nicht irgendwie schlecht, wenn man versucht, Leute dazu zu bringen, vernünftig Müll zu trennen oder so.
Ja.
Unklar, ob es die beste Lösung ist. Aber die haben dann halt irgendwie als Belohnung so, die Belohnung ist, ihr müsst, wenn ihr in der Bücherei ein Buch ausleiht, keine 2 Euro Kaution hinterlegen. Solche Sachen. Und das ist dann halt sehr weit weg von diesem irgendwie allumfassenden, allwissenden Staat, der alles kontrolliert. Das ist die lokale Ebene. Auf nationaler Ebene gibt es kein Punktesystem. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt noch nie irgendwo von einem national gesteuerten Punktesystem gelesen. Es gibt, also Punktesysteme gibt es, soweit ich weiß, nur vereinzelt auf lokaler Ebene.
Das heißt, der Dissident, der nicht mehr Zug fahren darf, der darf das nicht, weil irgendeine zentrale Instanz gesagt hat, wir wollen nicht, dass der Zug fährt.
Der darf wahrscheinlich nicht Zug fahren, weil er auf einer schwarzen Liste steht.
Ja.
Ein anderes Problem der chinesischen Regierung ist, dass ganz viele Teile des chinesischen Staates unheimlich schwach sind. Das glaubt man nicht. Man denkt immer so, chinesischer Staat total stark, kann alles machen,
ja,
was er will.
Ja.
Frag mal die Leute, die in der Umweltbehörde arbeiten. Die werden dir nicht sagen, dass der Staat stark ist. Oder die Leute, die versuchen, in den Gerichten zivilgerechtliche Urteile durchzusetzen. Die werden dir auch nicht sagen, dass der Staat stark ist. Also bestimmte Teile des Staates sind stark, aber andere Teile des Staates sind schwach. Man hat sich jetzt als Teil des, also es ist halt auch alles unter der Sozialkreditprämisse, aber es ist halt, hat der Staat sich überlegt, weißt du, was wir machen können? Die Leute von den Institutionen, die reden doch alle nicht miteinander. Bürokratie, also BürokratInnen in China sind genauso irgendwie petty und territorial.
Die können dem anderen die Butter am Brot nicht.
Ja. Wie in jedem anderen Land auch.
Ja.
Und dann hat der chinesische Staat gesagt, okay, wir möchten das institutionalisieren, dass die miteinander reden. Also das steht auch, also Dai Xin, der Jurist, von dem ich eben schon gesprochen habe, der schreibt auch in seinem Artikel einfach, dass das ein ganz explizites Ziel ist, auch dass der Informationsaustausch zwischen den Behörden gefördert werden soll, weil die halt nicht miteinander reden.
Ja.
Und ein Teil dessen sind eben schwarze Listen und der englische Begriff ist, glaube ich, Joint Reward and Punishment Schemes. Und die Idee ist quasi, wenn du quasi zum Beispiel, also ein Beispiel, das Leute immer sagen, so, wenn du einen Zug rauchst, dann kriegst du 5 Punkte abgezogen. Nee, ist Quatsch. Aber das Transportministerium hat eine schwarze Liste. Und das kann dann halt sein, dass du auf der schwarzen Liste landest. Natürlich kann es auch sein, dass die intern irgendwie ein Punktesystem haben, so, ne? Aber es gibt keine nationale Score. Aber kann es halt sein, wenn du erwischt wirst. Ich wäre schockiert, wenn die chinesische Regierung es schafft, innerhalb des nächsten Jahrhunderts Leute davon abzuhalten, chinesischen Zügen zu rauchen übrigens. Also nur so als Seitennotiz, basierend auf meinen Erfahrungen in den chinesischen Zügen. Aber dann kommt die Person halt im Zweifel, wenn sie irgendwie 2 oder 3 Mal erwischt wurde, auf eine schwarze Liste. Und die Idee ist eben, dass dann diese schwarze Liste mit den anderen Ministerien geteilt wird. Also dass halt quasi alle Ministerien untereinander ihre Listen teilen.
Ja.
Und dann im Endeffekt nicht nur die Leute in ihrem Fachbereich bestrafen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, sondern dass dann zum Beispiel das Transportministerium irgendwie oder Verkehrsministerium halt, keine Ahnung, Leute von der Umweltbehörde auch gesagt bekommt oder vom Justizministerium und dann sagt, okay, die Leute bestrafen wir dann halt auch, die dürfen auch nicht Zug fahren. Das ist halt so, das ist so ganz grob gesagt das Prinzip. Und tendenziell ist das wahrscheinlich das, was solchen Leuten dann passiert ist. Ein Teil dieser schwarzen Listen und die glaube ich am längsten schon läuft, ist die schwarze Liste des Verfassungsgerichts, die dazu dienen soll, Leute, die und auch Firmen, die Gerichtsschulden, die sie haben, nicht zurückzahlen, quasi dafür zu bestrafen. Und das ist der Punkt, wo die Sache...
Schufa, ja.
Im Gegensatz zu den Listen hat die Schufa tatsächlich eine Score.
Ja, stimmt.
Also und dann ist es eben so, dass die Idee ist quasi, dass die Leute, wenn sie quasi für schuldig befunden werden, aber zum Beispiel halt die Strafe nicht zahlen oder so, obwohl sie können, dann hat der schwarze Liste landen und dann werden sie halt dafür bestraft und sollen sie halt nicht irgendwie erste Klasse oder fliegen oder Zug fahren dürfen oder halt gar nicht Zug fahren dürfen, bis sie halt ihre Schulden abbezahlen. Das ist die Idee. Das heißt, im Endeffekt, das ist so, also die Idee ist quasi, dann sagt eben das Justizministerium, dem Verkehrsministerium so, hier die Leute.
Das würde aber doch dann bedeuten, dass es kein Überwachungsstaat ist, oder aber ein Überwachungsstaat ist es doch schon.
Das ist schon auch eine Überwachung. Also, aber es ist halt einfach, ich glaube, es ist halt einfach komplizierter, als man sich das vorstellt. Es gibt halt keinen so ein Fingerschnippen und das jetzt die Datenbank. Weil natürlich ist das auch eine Art Überwachungsstaat, diese ganzen Listen zu führen und weiterzugeben und zu verteilen und dann Strafe durchzuführen oder so, ne? Ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man den Überwachungsstaat definiert. Aber das sind Sachen, die unter Deutschland, also zum Beispiel auch die Tatsache, also Deutschland hat ja zum Beispiel auch ein Schuldnerverzeichnis, und aber zum Beispiel ist es so, dass man, wenn man die Personalausweisnummer und den vollen Namen von jemandem hat, kann man nachgucken, ob die Person auf einer schwarzen Liste steht. Und es gibt auch, für Firmen ist es nochmal separat. Ich finde, also muss man, glaube ich, auch nochmal trennen, weil gerade, also es gibt halt auch so ein Firmenregister, in denen dann zum Beispiel drinsteht, dass jemand, wo dann zum Beispiel drinsteht, wenn der CEO von irgendeiner Firma halt auf so einer schwarzen Liste steht oder so, dann kann man das halt auch das kann man öffentlich einsehen komplett. Für Einzelpersonen kann man es nur einsehen, wenn man diese Informationen, dann kann man die Person auch suchen in der Liste. In Deutschland muss man, glaube ich, Einsicht beantragen oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen, also datenschutzrechtlich so ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, die Strafen sind tendenziell noch mal krass an China. Aber ich glaube, da muss man auch ganz einfach, ganz wichtig sagen, ganz viel davon ist einfach, das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist, wie das System in Theorie funktionieren soll. Es gibt quasi keine Forschung dazu, welche Auswirkungen zum Beispiel auf das Leben von Menschen hat. Ich kenne keine Menschen in China, persönlich kenne ich keine Menschen in China, die von diesem Schwarzlistensystem zum Beispiel schon mal betroffen worden sind in irgendeiner Weise. Wenn man man kann zum Beispiel, oder man konnte lange die schwarze Liste des Verfassungsgerichts einsehen, und da sind jede Woche, ich glaube, 10.000 Leute auf der schwarzen Liste gelandet. Mindestens, tendenziell mehr. Vielleicht sogar, ich glaube, so 20.000? Aber wir haben sehr viele. Gleichzeitig ist halt die Frage, also das heißt, der Staat hat halt diese die Leute stehen auf der schwarzen Liste, theoretisch werden diese Daten weitergegeben, theoretisch gibt es dann diese Strafen, aber die Frage ist halt immer, wie sehr spiegelt die Realität wirklich diese Theorie wider? Also wie sehr ist der Staat wirklich in der Lage dazu, das Leben von Menschen zu beeinflussen? Es kann sein, dass es sehr, sehr dazu in der Lage ist. Natürlich hat dieses System auch ein unheimliches Potenzial für Missbrauch, weil irgendwie, wenn du ein Gerichtsverfahren verlierst auf lokaler Ebene, wo irgendwie vielleicht der Richter bestochen worden war, ne, dann landest du auf einmal schwarzen Liste und plötzlich kannst du keinen Zug mehr fahren, obwohl du nichts falsch gemacht
hast. Kannst du von dieser Liste auch wieder runter?
Offiziell gibt es einen Mechanismus dafür, aber das ist auch wieder Teil dessen von, ja, theoretisch ja, aber wir wissen einfach nicht, wie das praktisch funktioniert. Und praktisch gibt es, das muss man einfach auch sagen, also theoretisch gibt es diese krassen Zahlen, aber die Evidenz dafür, wie das Leben der Leute wirklich beeinflusst, ist unheimlich dünn. Es gibt immer mal wieder so Einzelfälle, es gab einmal einen Fall von dem Dissidenten, der halt irgendwie nicht... der dann halt nicht irgendwie Zug fahren durfte oder so. Und das kann halt dann tatsächlich sein, wenn er halt zum Beispiel, wenn dann halt von einem lokalen Gericht irgendwie für irgendwas verurteilt wurde, nur damit halt irgendwie, weil vielleicht die Lokalregierung irgendwie Ruhe haben wollte, dann kann es halt sein, dass das Gericht den halt auch so, schau mal, diese schwarze Liste packen wir auch nochmal drauf. Ne? Das ist halt so ein bisschen dieses so Mühlen der Bürokratie, viel ist einfach von außen nicht unbedingt einsehbar. Und das sind halt aber einfach immer Einzelfälle. Und jetzt muss man einfach sagen, wir wissen es einfach nicht, inwieweit diese schwarzen Listen wirklich konkret das Leben der Leute beeinflussen. Wir wissen auch, es gibt auch, was ganz viele auch immer sagen, ist, dass das System für Firmen viel wichtiger und viel stärker ist, ne? Wo es eben darum geht, dass man einfach, es geht, die Idee des ganzen Systems ist ja, man soll nachgucken können, ob die Person, von der man irgendwie vielleicht Geld sich leihen möchte, oder ob das ein Betrüger ist oder so. Oder eben die Firma, mit der man irgendwie, den Pool im Garten bauen lassen möchte, ob die irgendwie reihenweise Leute betrogen haben in der Vergangenheit. Und die Idee ist eben, dass man die dann eben so nachgucken kann. Aber inwieweit das sich wirklich auswirkt, mir ist keinerlei systematische Evidenz über Anekdoten hinaus bekannt, die irgendwie systematisch zeigen kann, was das überhaupt ist. Es kann sein, dass diese Liste einfach in einem Vakuum existiert. Also es kann sein, dass es eine rein, oder einfach, es kann sein, dass sie, also ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sie total krass mächtig ist, weil dann würden wir davon einfach mehr hören. Das würde man mehr mitkriegen. Das chinesische Internet liebt es zu lästern und zu gossipen.
Sofort zensiert, dachte ich.
Hättest mal das chinesische Internet sehen müssen in den ersten 4 Wochen des Shanghai Lockdowns. Da kommen die Zensoren auch nicht mehr hinterher. Und wir wissen auch, also Margaret Roberts hat ein sehr gutes...
Aber früher oder später fliegen die Sachen dann doch raus, die sie nicht haben wollen.
Ja, aber irgendwann...
Sie schaffen es nicht.
Aber das, so es gab halt eine, also China ist unheimlich groß. China hat unheimlich viele Menschen. Irgendwann kommen die nicht mehr hinterher. Und das ist beim Shanghai Lockdown so gewesen. Die Leute haben halt einfach den Scheiß immer wieder gepostet und einfach immer weiter gepostet. Und natürlich kannst du das löschen, aber hast nur so viele Leute, die da halt sitzen und wie auf den Löschbutton drücken können. Und also es gibt ein sehr gutes Buch zu chinesischer Internetzensur von Margaret Roberts. Die ist jetzt auch an der UCSD, glaube ich. Die hat so, und unter anderem kann sie zeigen, dass wenn man sensible Inhalte postet, während die Zensoren quasi im Feierabend sind, also außerhalb der regulären Arbeitszeit, dann verbreitet sich das viel weiter, weil die Leute halt nicht löschen. Also, ne,
ja.
Das sind natürlich, die Zahlen sind schon ein bisschen älter und es gibt sicher mehr, das automatisiert ist, aber man hat es auch in Shanghai wieder gesehen. Ich habe dann zum Beispiel, ich war gerade auf einer Konferenz in Chicago und habe dann irgendwie immer Chicagoer Zeit meistens so abends irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden in Weibo versenkt und halt irgendwie geguckt, was die Leute gerade so sagen und was so ist, was gerade für krasse Videos umgehen. Und dann aber so gegen, so ab so 10 Uhr oder so, na, ab so 8 Uhr, wenn dann so in Peking halt dann so 9 Uhr morgens war irgendwie, dann verschwand das alles sehr schnell.
Ja.
Aber halt so über Nacht, so gerade so früh am Morgen, Leute vielleicht schon wach sind, aber die Zensoren noch nicht arbeiten, so dann konnte man ganz gut immer, also man sieht das schon auch. Das heißt, deswegen muss man auch verstehen, dass wenn diese schwarzen Listen wirklich so krass die Leute beeinflussen würden und es so viele krasse Fälle gäbe, wo die Leute auf einmal total ganz schlimm haben. Ich bestreite nicht, dass es vielleicht Einzelfälle gibt. Und ich sage auch nicht, dass es nicht doch möglich ist, dass es irgendwie krasse, zum Beispiel vielleicht Leute betrifft, die nicht so viel im Internet unterwegs sind. Weil im Internet sind vor allem Leute unterwegs, denen es wirtschaftlich besser geht, die mehr Privilegien haben, mehr Bildung und alles. Meine Annahme wäre, wenn das wirklich auf so breiter Ebene die Leute krass betreffen würde, wir würden davon lesen, weil einfach unsere Erfahrung sagt, dass Leute ganz viel immer noch ins Internet schreiben können. Sie sagen dann vielleicht nicht, ich hasse Xi Jinping, aber also als Shanghai war, da habe ich schon immer wieder Posts gesehen, da kommt dann halt irgendwie vielleicht ein Leerzeichen zwischen jedes chinesische Zeichen und was eigentlich sonst nicht kommen würde. Und dann sagen schon halt immer wieder Leute so, boah, ja, die Regierung, ganz schön dumm.
Das hat aber doch revolutionäres Potenzial. Warum gehen da nicht mehr Leute auf die Straße?
Warum sollten sie? Also warum sollten die Leute auf die Straße gehen?
Freiheit.
Gegenpunkt. Du lebst vor dem Shanghai Lockdown vor allem. Also ja. Vor dem Shanghai Lockdown, du bist Person der oberen Mittelschicht in Shanghai. Du hast dich als Teenager dir den Arsch abgearbeitet, hast im Gaokao eine ziemlich gute Note gekriegt. Und Gaokao? Hast dann, das ist das quasi das Abi. Also so eine krasse standardisierte Klausur, wo die Score am Ende, da gibt's auch eine Score, ne, eine Note, dann entscheidet, auf welche Uni du kommst. Bist auf eine gute Uni gekommen, hast da auch noch mal ganz gut gearbeitet, so, und jetzt arbeitest du irgendwie für eine Consulting-Firma, machst richtig Kohle, hast eine schöne Wohnung.
Kannst reisen.
Also du bist vor 20
Jahren. Aber die konnten jederzeit raus, oder?
Ja, natürlich.
Du mal Anträge stellen?
Nee, du konntest jederzeit raus. Also,
ist halt nicht Ostblock gewesen.
Nee, du konntest nicht nach Taiwan. Aber also
okay,
Taiwan war ein bisschen schwierig. Aber du konntest reisen, wo du wolltest. Genau, vielleicht fliegst du im Sommer mal irgendwie für 2 Wochen nach Europa, guckst dir irgendwie Neuschwanstein an, gehst in Paris ein bisschen Luxus shoppen oder so, hast einen Freund, deine Eltern sind noch auf dem Land oder so, bei denen schiebst du auch ein bisschen Geld rüber, damit sie im Alter nicht irgendwie sterben. Und ja, du kannst vielleicht im Internet nicht sagen, dass du das jetzt nicht so geil findest mit der Regierung. Vielleicht sprichst du sogar Englisch und hast ein VPN und liest manchmal New York Times. Aber eigentlich geht's dir ganz gut und du hast richtig viel zu verlieren.
Ja.
Du hast richtig viel zu verlieren. Und die Frage ist, wie unangenehm ist es?
Also hey, so lange nicht unangenehm. Also vor allen Dingen, solange es noch ein kleines Wachstum gibt, wird es nicht unangenehm. Also gerade die Mittelschicht. Also Revolutionen brechen ja immer dann aus, wenn die Mittelschicht absteigt. Dann macht die Revolution.
Laufende Debatte in der Politikwissenschaft.
Ja, aber die unteren Schichten haben bisher noch keine Revolution gemacht, oder? Gibt es eine Revolution aus der Armut?
Doch, so Peasant Rebellions, ne? Also die Kommunistische Partei Chinas hat im Endeffekt, als ihre Machtbasis ausgebaut, okay, in den 40ern, ja, maßgeblich übers Land.
Ja, okay.
Und durch Vereinnahmung der armen Menschen auf dem Land.
Ja.
Aber es ist tatsächlich eine laufende Debatte. Also das ist auch so ein, ich glaube deswegen, das ist auch ein Teil, eine Sache, die Politikwissenschaft in den letzten Jahren gelernt hat. Lange dachte man, dass im Endeffekt so ein bisschen so Francis Fukuyama, ne, das Ende der Geschichte, alles läuft auf Demokratie hinaus. Und man hat ganz viel über Demokratie diskutiert. Dann hat man ganz viel darüber geredet, über Demokratisierung und Modernisierungstheorie, war lange ein ganz wichtiger Teil der Demokratisierungstheorie in Politikwissenschaft. So, wenn wir reicher werden, dann kommt die Demokratie. Und hier ist eine große Tabelle, wir haben eine lineare Regression drüber laufen lassen, ganz viele Daten. Es gibt ein positives Zeichen irgendwie, es gibt Sterne. Also statistisch signifikant.
Ja.
Aber das beruht halt alles darauf, irgendwie so ein bisschen dieses so, das Wirtschaftswachstum läuft nach vorne und dann werden die Länder zu Demokratien. Dann bin ich irgendwann jetzt so, ah, fuck. Nicht alle Länder werden Demokratien, wenn sie reich werden. Die Mittelschicht rebelliert gar nicht unbedingt. Mhm. Das war nämlich lange die Theorie. Und dann hat man angefangen, sich zu fragen, so warum kollabieren eigentlich autoritäre Systeme nicht? Und das ist so ein bisschen der Ursprung von im Endeffekt auch der Literatur und der Forschung, in dem ich so ein bisschen unterwegs bin. Also es gibt einen Teil davon, der sich mit autoritärer Stabilität beschäftigt. Ja, also es ist ein bisschen das ist Rätsel, aber immer noch, warum sind das keine Demokratien? Versucht so rauszufinden, warum können diese Systeme eigentlich überleben? Weil mittlerweile weiß, das ist etwas, was wir irgendwie auch verstehen müssen. Und dann ein anderer Teil dessen ist aber, das, wo ich mich eher sehe, ist dieses so, okay, der autoritäre Staat ist ja da und wir können ihn nicht nur in Relation zur Demokratie verstehen. Wir müssen verstehen, wie autoritäre Politik und autoritäre Institutionen funktionieren. Das ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Felder der Politikwissenschaft gerade. Weil es eben darum geht, Demokratien, also wir haben die zu Tode erforscht, ne? Also ja. Wir haben unendlich viel, also seit Jahrzehnten schreiben Leute über die verschiedenen Wahlsysteme und Parteiensysteme und wie viel Blatt Papier schon bedruckt wurden darüber, über die Entwicklung der Parteiensysteme in Europa, in den ganzen Demokratien. Aber mit jetzt wirklich in den letzten paar Jahren hat die Politikwissenschaft angezogen zu sagen, vielleicht sollten wir den gleichen Shit mal für die autoritären Länder machen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die einfach verschwinden und es auch nicht so ist, dass die Demokratie irgendwie langfristig eher alles ersetzen wird. Also einige dieser Systeme sind halt funktionieren, ne? Und eine Einsicht aus dieser Literatur ist eben auch, und das ist zum Beispiel auch Yunyan Ang, also weil noch in den 90ern wurden Bücher geschrieben, in denen gesagt wurde, ob eine Demokratie funktioniert, erkennt man daran, ob die Straßen gut sind oder nicht. Also so ein bisschen so eine sehr materielle,
würde mich jetzt nicht wundern, wenn in China die Straßen besser sind als in der Bundesrepublik.
In China sind die Straßen auf jeden Fall deutlich besser als in den USA zum Beispiel.
Ja, oder das.
Genau, aber das ist eben der Punkt, dass man eben langsam versteht, es gibt manche Dinge, zum Beispiel die Provisionen von öffentlicher Infrastruktur, es ist nicht so, dass alle Demokratien gut darin sind. Es ist auch nicht so, dass alle Autokratien schlecht darin sind oder alle gut sind. Das ist halt einfach es variiert einfach. Wir müssen besser verstehen, wie die verschiedenen Systeme funktionieren,
Wie lange brauchen wir noch, um das zu verstehen, um da, ich sag mal, eine konsistente Theorie drüber zu entwickeln?
Also es gibt schon einige Sachen, die wir, würde ich sagen, mit relativer Sicherheit wissen. Zum Beispiel, das ist im Zweifel diese Sache in China, das ist auch dass man eben...
Wohlstand.
Gar nicht so wurscht, sondern dieses für gute Outcomes, was zum Beispiel Infrastruktur und Governance im Allgemeinen angeht, ist es wichtig, lokalen Akteuren tendenziell so ein bisschen Freiraum zu geben. Ne? Also man kann nicht nur von oben planen. Zu viel Freiraum ist aber auch nicht. Ne? Also man muss so ein bisschen so eine Balance finden. Gleichzeitig ist es auch tendenziell so, dass tatsächlich auch viele autokratische Systeme, die funktionieren, das ist so ein bisschen das Problem. Also das Problem ist ein bisschen, weil sich jetzt alle für autoritäre Stabilität interessieren, haben wir jetzt allein für China 10, 15 verschiedene Theorien, warum die eine Sache, über die Person jetzt ihr Buch und ihre Disk geschrieben hat, ja, die Sache ist, die autoritäre Stabilität erklärt. Also wahrscheinlich tragen viele Sachen einfach dazu bei. Aber eine Sache, die halt auch einfach gerade ein Trendargument so ein bisschen, aber was auch einfach empirisch zunehmend, also auch durchaus belegt. Das heißt nicht, dass wir es jetzt mit Sicherheit wissen, aber dass auch Responsivität in autoritären Systemen ein wichtiger Faktor ist. Autoritäre Systeme regieren eigentlich nie durch, komplett. Sie haben ein Interesse daran, dass es den Leuten einigermaßen gut geht. So. Also natürlich gibt es politische Repressionen, keine Frage. Aber du möchtest nicht, dass es den Leuten so richtig scheiße geht, weil dann gehen sie auf die Straße.
Nicht notwendigerweise. Ich meine, wenn du Russland ist das beste Beispiel. Guck außerhalb der großen Städte, wie es da aussieht. Kein fließend Wasser, kein Asphalt. Eventuell gerade mal ein bisschen Elektrizität zum Fernsehen gucken. Das ist ja schlechter, kannst du ja kaum gehen.
Das ist das Problem mit der Politikwissenschaft, dass man nie eine Regel findet, die für alle Länder zutrifft.
Ärgerlich.
Aber also es gibt, also wir wissen, dass viele, viele autoritäre Systeme, die Regierungen sich wirklich Mühe geben, zumindest gewisse Arten von Feedback aus der Bevölkerung zu holen und auch darauf zu reagieren. Ne? Es geht dann halt nicht um so, wir wollen Demokratie, aber halt so Sachen wie, wo sind die Straßen schlecht, Korruption. Ja. Also deswegen ist Korruptionsbekämpfung halt ein Ding.
Wie ist denn das in China eigentlich? Also China galt als wahnsinnig korrupt und irgendwann hat sich dann mal so ein bisschen die Erzählung verbreitet. Jetzt haben sie es in den Griff gekriegt, weil ich glaube auch Xi Jinping war es, hat halt irgendwie...
Ja, es gab so eine riesige Antikorruptionskampagne.
Genau, und jede Menge Leute sind gefeuert in den Knast gekommen, erschossen worden, weiß der Geier was.
Erschossen tendenziell
ja, vielleicht
nicht.
Also Todesstrafe gibt es, aber... Ich wollte jetzt nicht schon wieder vom Guillotinieren reden. Darum. Hat das funktioniert oder war das tatsächlich eher PR?
Schwer zu sagen. Also es hat wahrscheinlich schon, tendenziell geholfen. Also zumindest der Bürokratie auch und den ParteipolitikerInnen richtig einmal Feuer unter Mietern zu machen. Also deswegen so Anekdoten wie, dass die Leute halt nicht mehr so krass essen gehen und so, das scheint schon weniger geworden zu sein. Es ist super schwer zu sagen, wie das real wirklich, man muss auch, ne, es hat wirklich von den Leuten, die zur chinesischen Politik forschen im Ausland, also die keinen chinesischen Pass haben, von denen war seit 2019 niemand mehr in China.
Stimmt, die einzigen, die noch rumgelaufen sind, waren eine Handvoll westlicher Korrespondenten, deren Akkreditierungen noch nicht abgelaufen waren.
Also das Problem mit der englischsprachigen Korris war, dass die alle rausgeworfen wurden. Das ist nichts mit ausgelaufen. Die wurden rausgeworfen. Die werden jetzt nach und nach wieder reingelaufen.
Vor einem Dreivierteljahr oder sowas hatte ich mit Steffen Wurzel gesprochen, der ARD-Korri in China. Und aber der ist, glaube ich, in Shanghai und der sagte, naja, es gibt jetzt in Shanghai im Moment nur noch, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war eine einstellige Zahl Deutscher, die da rumlaufen.
Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort.
Studenten alle weg, keine
Ahnung. Ja, genau,
mehr da,
neue also, Studis kommen nicht mehr rein. Ich glaube, da ist eher das Problem. Bei den Corries, also bei Steffen Wurzel war, glaube ich, tatsächlich sogar konkret das Problem, dass er durch jemanden anders ersetzt wurde.
Und mit dann, Ben Eisel, der keine Akkreditierung gekriegt hat.
Der hat keine Akkreditierung gekriegt?
Jetzt hat er eine, aber Ben war, der war schon, ich glaube, der war fast ein Jahr oder über ein Jahr lang war Ben Corrie.
Ach krass.
Also Korrespondent, China-Korrespondent und saß aber hier in Westeuropa und hat von hier aus mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, China-Berichterstattung zu machen.
Ich hatte nämlich nur mitgekriegt, dass Steffen Wurzel im Deutschlandfunk gesagt hatte, dass quasi eine andere Kollegin angekommen war und irgendwie der Deal mit der lokalen Behörde gewesen war, dass sie quasi ein oder zwei Monate Überlappung noch haben können, damit sie quasi ihn und sie gleichzeitig haben, um über die Olympischen Spiele zu berichten und dann plötzlich gesagt wurde, das Visum ist abgelaufen, gehen Sie jetzt, die andere Person ist ja da, jetzt müssen Sie weg. Doch, so. Also, so, ja, das hatte
Benjamin
ich
nicht. Benjamin ist mittlerweile ist er in China, ja.
Okay. Also, ja. Ich hatte nur das bei den Olympischen Spielen mitgekriegt, wo ich auch wieder so dachte, ich arbeite in der Bürokratie, ne, und ich habe die Geschichte gehört und ich war so, da haben wieder Leute nicht miteinander geredet. Also, irgendwie Leute haben nicht miteinander geredet, oder es kam halt was von oben.
Was passiert denn, wenn die wirklich mal miteinander reden? Also, weil dann regiert die Zentralmacht doch wirklich durch, oder?
Das ist ja eine rein hypothetische, kontrafaktische
Geschichtsschreibung.
Ja, also Menschen und Institutionen haben halt, glaube ich, einfach immer bestimmte Restriktionen. Ich glaube, wir können quasi auch nur darüber reden, was wir halt beobachten und faktisch sehen.
Wenn du mal von der Innenpolitik Chinas wegguckst auf die Außenpolitik, was haben wir denn eigentlich von China zu erwarten? Weil die NATO hat gerade gesagt, ne, in ihrem Abschlussdokument in Madrid, China unter verschärfte Beobachtung nehmen.
Ja.
Immerhin. Also ist das der Feind?
Das mit den Vorhersagen.
Ist ja, klar. Ne? Aber ist das der Feind?
Also es ist ja auch so ein bisschen so, wenn die USA, also wenn man sagt, jemand ist der Feind, dann kommt drauf an, was die Prioritäten sind. Letztendlich. Der Akteur, der gerade einen Angriffskrieg führt, ist Russland. Trotzdem hat der amerikanische Außenminister Anthony Blinken vor ein paar Wochen gesagt, China is the biggest threat to the international order in our world today. Also da hat Russland sehr runtergespielt so ein bisschen. Ne? Die Chinesen, also es gibt so ein paar...
Immer anders gefragt, nicht ist das der Feind, sondern was ist von China zu erwarten? Klar, so wenn ich so Belt and Road Initiative angucke, die haben halt Geld ohne Ende, die haben Personal ohne Ende, viel zu viel Stahl und viel zu viel Beton und müssen das irgendwo hinbauen.
Genau.
Und daraus machen die halt Außenpolitik. Das ist nicht das Dümmste, das hat der Westen auch jahrzehntelang gemacht. Ne?
Ja. Genau, sie vergeben halt auch, also genau, diese Sache, man redet immer wieder von dieser Schuldenfalle und so. Das ist auch, also es ist auch wieder so Entwicklungspolitik, das ist nicht mein Bereich, aber also es gibt mindestens ein Paper, die sich am angeguckt haben, sind die chinesischen Darlehen irgendwie systematisch. Irgendwie tricksen die anderen Länder irgendwie mehr aus, sind die irgendwie besonders schlimm. Das Paper kommt quasi zu dem Schluss, so, ja, das ist im Wesentlichen das, was die World Bank und der IMF auch schon machen seit Jahren. Also die Unterschiede sind nicht wesentlich, wenn ich die Konklusion richtig in Erinnerung habe.
Das heißt, ändert sich nicht, die Spieler ändern sich.
Die sagen quasi, die Konditionen sind minimal besser, also quasi die Akteure sind bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, aber die sagen im Endeffekt, naja, das macht Sinn, weil da halt ein Staat hinter der Institution steht, der im Zweifel das auffängt, dann sind die vielleicht bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, aber es ist nicht so, dass es merklich krass mehr ist, so dass die irgendwie permanent Geld verleihen würden. Also es ist ein Paper, ne? Also auch nicht mein Bereich, aber das ist, glaube ich, das mit der Schuldenfalle ist eins von diesen Dingen, die im Policy-Bereich und in der Politik immer wieder wiederholt werden. Mhm. Aber mir ist jetzt so auf Anhieb nichts bekannt, was es irgendwie so auch empirisch nochmal belastbar belegt. Da ist dann natürlich die Sache mit, das ist der ganze wirtschaftliche Teil, da ist dann die ganze Sache mit Taiwan. Schwierig, weil, also, einerseits baut die chinesische Regierung halt jetzt ihr Militär aus, wie blöd, aber sie sind jetzt halt mittlerweile Großmacht, ne? Und die messen sich halt im Endeffekt an den USA. Sie wollen mindestens so groß werden wie die USA, am liebsten größer. Bedeutet das, dass sie jetzt Taiwan angreifen in den nächsten 2 Jahren? Man weiß, das ist halt auch wieder das Problem, ne? In der Politikwissenschaft, man arbeitet halt über Jahrzehnte irgendwie hinweg, und über die Jahrhunderte, man versucht irgendwie Regelmäßigkeiten festzustellen. Ein Angriff der chinesischen Regierung auf Taiwan ist so ein Black Swan Event. Das ist so, das kann man nicht vorhersagen. Ja. Weil letztendlich mittlerweile könnten sie es, glaube ich, sogar rein militärisch, aber man darf auch wirklich nicht unterschätzen, so eine Insel anzugreifen ist richtig scheiße. Ja. Man kommt vom Wasser und die sitzen auf dem Land und es ist richtig schwierig und lange haben auch Leute, die so Militäranalyse machen, immer gesagt, so boah, die chinesische Armee hat gar nicht die Kapazitäten, die sind gar nicht in der Lage dazu, Taiwan einzunehmen, rein militärisch. Und also Armee aufbauen und stärken ist das eine und dann ist die andere Frage natürlich so, wollen die das? Weil das ist, und dann da geht es dann halt daran so, was denkt Xi Jinping, was denken die Leute in der Regierung, was denken die Leute um ihn herum? Mhm. Vielleicht hat er viel Macht angesammelt, aber der Rest der Regierung, der kollektiven Führungsschaft denkt, dass es total bescheuert wäre, Taiwan anzugreifen. Und wenn er dann den Befehl gibt, dann sagen, in dem Moment schneiden sie ihn dann halt ab. Vielleicht denken sie alle, nein, Taiwan muss unbedingt heim ins Land geholt, also ins Imperium geholt werden. Ne?
Könnte Xi Jinping, könnte er diesen Befehl geben? Also hat er diese Macht oder hat er... Ist die Parteistruktur da drunter oder die Politbürostruktur oder wie auch immer das da strukturiert ist, ist das in sich ein System von Checks and Balances
rein, noch? Rein praktisch kann er, wenn er sagt, er kann den Befehl geben, würde ich sagen. Also ganz, ganz praktisch und pragmatisch würde ich sagen, dass es letztendlich irgendwo wenn er das nicht will und andere das wollen, dann müsste es quasi einen Putsch geben, damit es passiert. Aber wenn er das möchte, wenn alle irgendwie so generell ein Interesse daran haben, dann wird wahrscheinlich eher die Person sein, die am Ende sagt so, ja oder nein. Mhm. Aber letztendlich, das geht halt wieder zurück zur Elitenpolitik, ne, und dieser Vorhersagen. Das sind halt, da geht es dann darum, irgendwie zu spekulieren, was glaubt Xi Jinping wirklich, was, also welche psychologischen Sachen zu diagnostizieren aus der Ferne, wie viel kritische Informationen bekommt er überhaupt noch, bei der Machtkonzentration ist halt auch immer so eine Frage, wird es dann irgendwann bestraft, wenn man vielleicht kritische Berichte oder Einschätzungen nach oben gibt?
Sieht man gerade in Russland, ja.
Hat man in Wuhan auch gesehen, ne? Dieses so, dann wird halt nicht über die Fälle berichtet. Was denken die Leute um ihn herum? Wem hört er zu? Das wissen wir einfach nicht. Und das heißt, da geht es auch wieder zu diesem Obskuritätspunkt. Man kann im Zweifel nur sagen, was die Kapazität und die militärische Kapazität ist. Was dann wirklich passiert, ist letztendlich, kann man nicht vorhersagen. Also, ja. Sie sind schon, also in einigen Teilen der Außenpolitik ist die chinesische Regierung schon aggressiver geworden, irgendwie, glaube ich, und auch sehr nochmal. Aber gleichzeitig muss man auch zum Beispiel so, was wirklich einen Krieg angeht, da hat ein Prof bei mir in der Uni ein ganzes Buch zugeschrieben, da geht die chinesische Regierung ziemlich taktisch vor. Also bei so Grenzkonflikten, die sie haben, über Territorium, über Territorialkonflikten, ist es nicht so, dass sie da, die chinesische Regierung da ist, über die letzten 70 Jahre hinweg irgendwie unheimlich aggressiv gewesen wäre immer. Sie war halt einfach auch lange in so einem richtigen Krieg quasi, war die chinesische Regierung auch schon lange nicht mehr involviert, also deswegen ist es einfach sehr schwer
zu sagen. Das letzte Mal war Japan, oder?
Naja, sie waren irgendwie in Korea mit dabei und das war nochmal Vietnam später irgendwie.
Das ist alles so lange her, das ist eine ganz andere Armee, eine ganz andere
Taktik.
Genau.
Das muss man auch, ja.
Du hast eben...
Hat noch einen Grenzkonflikt in Russland, Fun Fact übrigens. Wo es gibt da irgendwie, also wenn man in die Grenze zu Russland fährt irgendwie, eine Korrespondentin hat das eigentlich gemacht, die erinnern sich die Leute noch sehr gut irgendwie an, es gab wirklich, ja...
Scharmützel.
Schlachter, ja.
Du hast eben die South China Morning Post erwähnt.
Ja.
Die lese ich auch, also online. Ist das ein seriöses Medium über China? Weil, also, wenn ich die Kommentare lese, die da drin stehen, denke ich mir manchmal, nee, das ist eine Parteizeitung. Aber manchmal denke ich mir das halt auch nicht. Noch weiter gefragt, wenn ich mich über China auf dem Laufenden halten will, was lese ich denn dann? Also ich lese die South China Morning Post, dann gibt es so ein Ding, das nennt sich Sub China.
Ja. South China Morning Post ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, gerade weil, also das. wäre vielleicht nochmal ein ganz anderes Fass, aber also die Situation in Hongkong. In,
stimmt, also, die kommt aus Hongkong, ja.
Ist in Hongkong. Die Leute, die da arbeiten, sind größtenteils in Hongkong. Und die hatten während der Hongkonger Proteste, hat man das Gefühl, man liest zwei Zeitungen, weil die JournalistInnen vor Ort, die halt wirklich bei den Protesten ganz vorne auch immer dabei waren, immer sich auch in die Schusslinie begeben haben, um halt wirklich zu berichten, was halt ist, und auch gnadenlos darüber geschrieben haben, was halt die Polizei gemacht hat und an Gewalt angewandt hat gegenüber den Demonstrierenden. Auf der einen Seite hast du die Kommentare, die halt irgendwie, keine Ahnung, man soll sagen, ah, wir reden alle nicht miteinander, so der Tenor, ne? Und ich glaube, da ist einfach ganz fundamental das Problem, dass die Situation in Hongkong sich rapide verändert, mit jeder Woche, mit jedem Tag teils. Und in China ist es so ein bisschen so, ganz viel von Unterdrückung und auch Repression und so und einfach auch politischer Kontrolle funktioniert nicht über offene Gewalt oder Festnahmen oder Strafen, sondern darüber, dass die Leute sehen und wissen, was sie machen dürfen und was nicht. Und dass sie quasi so ein bisschen, man weiß, wo die rote Linie ist und man weiß, was man nicht machen darf, um nicht so richtig Ärger zu kriegen.
Woher weiß man das?
Erfahrung.
Okay. Weil der Sohn vom Nachbarn, der kennt einen, der genau diese Linie mal überschritten hat und dafür auf die Mütze gekriegt
hat. Genau, oder man sieht es irgendwie im Internet, irgendwie solche Sachen. Oder zum Beispiel auch, ne, auch dieses so, man kann schon im Internet negative und kritische Kommentare posten. Den meisten Leuten passiert nichts, das Ding wird einfach gelöscht. Ab und zu gibt es dann halt mal Fälle, wo jemand dann zur Polizeistation einberufen wird, weil vielleicht irgendwelche Quoten erfüllt werden mussten, ne? Oder irgendwie ein Polizist gerade einen schlechten Tag hatte. Man weiß es einfach nicht. Aber es ist halt auch so diese Möglichkeit. Und in China ist es so, dass die rote Linie sich auch in den letzten Jahren durchaus verschoben hat, also in der Volksrepublik, aber relativ langsam. Ne? Also dann kann man so dabei zusehen. Ich finde schon, dass sich diese Verschiebung in den letzten ein, zwei Jahren tendenziell nochmal beschleunigt hat, einfach durch Covid, weil die Regierung einfach neue Systeme auch politischer Kontrolle, also von sozialer Kontrolle aufgebaut hat, die dann teils auch anderweitig benutzt werden. Aber in Hongkong, das mit der roten Linie ist wie so ein Laserpointer. Ja, also die Regierung, also die Bevölkerung ist die Katze und die Regierung ist der Laserpointer und die versuchen verzweifelt, ihn mitzukriegen, was jetzt gerade noch erlaubt ist und was nicht, weil man also zwischenzeitlich das Gefühl hat, so jede Woche gibt es eine neue Sache, die jetzt nicht mehr in Ordnung ist. Und das heißt, ich glaube, in Hongkong hat sich einfach die Situation ganz rapide, ganz radikal verändert. Also eine Person aus Hongkong von vor 3 Jahren würde die Stadt heute nicht mehr wiedererkennen, politisch, gesellschaftlich. Das ist ein wichtiger Kontext auch für die South China Morning Post, weil das halt ein Medium in dem Kontext ist und in den letzten Jahren einfach gerade unabhängige Medien, noch nicht die englischsprachigen, aber die chinesischsprachigen unabhängigen Medien in Hongkong, nach und nach alle zumachen mussten, weil ihnen halt vorgeworfen wurde, nationale Sicherheit zu unterminieren. Und das heißt, South China Morning Post hat so ein bisschen den Vorteil, dass sie von Alibaba gekauft wurden. Das heißt, da steckt ein relativ mächtiger Akteur dahinter mittlerweile. Wirft dann natürlich irgendwelche Fragen mit politischer Vereinnahmung und so auf, aber es ist halt einfach schwer zu sagen. So, also insgesamt finde ich, ist meine Erfahrung auch, dass die JournalistInnen da immer wieder gute Arbeit machen, so, also teils auch wirklich sehr gute Arbeit. Kommentare ist irgendwie schwierig, aber ich glaube, bei Hongkong ist einfach die Konklusion letztendlich, man muss einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil in China gab es auch zwischenzeitlich unabhängigen investigativen Journalismus immer wieder. Also es gab es gab eine Zeit, in der die Leute total motiviert waren und mit dem Journalismus machen wollten. Es gab, also ne, ich glaube, das muss man einfach so sehen. Unter Mao war alles relativ zu und restriktiv, dann gab es tatsächlich einige so 10, 20 Jahre relative Offenheit und das
Das klingt, als würdest du die Hoffnung nicht aufgeben.
Nein, man bewegt sich halt jetzt wieder davon weg.
Also ein Pendel, das hin und her schwingt.
Aber es ist so im Sinne von so bloß weil jetzt irgendwie vor irgendwie drei Jahren die Leute bei der South China Morning Post richtig gute Arbeit beim Protest machen konnten, heißt es nicht, dass sie es in einem Jahr noch können. Gerade an Betracht der Tatsache, wie schnell sich die Sachen...
Ich dachte jetzt eher die Hoffnung für China insgesamt. Dass es irgendwann wieder weniger restriktiv, weniger autokratisch wird.
Also eine Sache, ich bin persönlich, es ist deprimierend für mich zu sehen, wie wenig Freiräume es gibt, auch für junge Menschen, die in meinem Alter sind. Ich kenne einfach viele Leute aus China, die in meinem Alter sind und dann teils mitzukriegen, es gibt einfach weniger Optionen. So. Oder was man auch vorletztes Jahr dann gesehen hat, 2020, gab es, als das mit dem Coronavirus losging, so ein kurzes Moment, wo die chinesischen Journalisten uneingeschränkt ihren Job machen konnten, so richtig investigativ in Wuhan. Es gab so richtig gute Berichterstattung aus Wuhan von unabhängigen unabhängige Berichterstattung fanden. Aber das war vielleicht 5 Tage, 7 Tage und dann sofort so alles wieder zu. Aber da hat man dran gesehen, so was für ein enormes journalistisches und investigatives Potenzial auch dort ist. Also es gibt richtig gute JournalistInnen in China. Wir können nur einfach ihren Job so nicht machen. Und das ist eben, ne, deswegen darf man, muss man dann einfach so sehen, wir wissen einfach nicht, wie sich die journalistische Atmosphäre und die politische Atmosphäre in Hongkong entwickeln wird, die nächsten selbst Tage, Wochen.
Ja.
Also jetzt, also mittlerweile, normalerweise traditionell gibt es zum 1. Juli eine Demonstration in Hongkong, die dieses Jahr wurden die wenigen Oppositionellen, die nicht im Gefängnis sitzen, haben vor dem 1. Juli einen Besuch von der Polizei gekriegt.
Gefährderansprache.
Ja. Und aber wo auch dann Leute kommentiert haben, das kennt man eigentlich nur aus der Volksrepublik. Und in Hongkong gab es das letztes Jahr auch noch nicht. Und das heißt, die Sachen verändern sich so schnell, dass es schwer zu sagen ist. Also insgesamt, South China Morning Post schon immer wieder gute Sachen auch. Also in der Berichterstattung, also nicht außerhalb der Kommentare, habe ich jetzt noch nie irgendwas gesehen, wo ich sagen würde, oh, das ist aber krass politisch beeinflusst irgendwie.
Mhm.
Und ich kenne auch ein paar von den Leuten, also die sind schon, ein paar sind halt auch weg, so jetzt bei anderen Medien oder so. Aber ich glaube, bei Hongkong ist einfach das Problem, dass wir ganz fundamental nicht wissen, wie sich in den nächsten eher nahen, mittleren, langfristigen Zukunft entwickeln wird.
Weil also wie bei China auch, weil da wissen wir es ja auch nicht. Oder wissen wir es da eher?
Ich glaube, der Unterschied ist schon, dass die Entwicklungen in China langsamer sind. Ne? Also das mit Xi Jinping, das ist einfach ein Trend gewesen über jetzt die letzten 10 Jahre.
Ja.
Und in Hongkong ist es seit im letzten 2. Also das sind also die Schnelligkeit und Radikalität der Veränderung ist eine ganz andere. Und es gibt auch, man könnte auch argumentieren, dass das mit dem der zunehmenden Restriktionen in der Volksrepublik schon unter Hu Jintao und Wen Jiabao angefangen hat. Also das ist schon vor 2012 eigentlich losgegangen ist und da schon wieder weniger. Also im Endeffekt es gibt manchmal Leute, die sagen, so die richtig freien Jahre waren die 90er, das war richtig geil und danach, ja. seitdem geht's bergab.
Aber wo geht's dann hin?
Es gibt Leute, die sagen, Ich kenne quasi nur so eine Entwicklung hin zu mehr Restriktionen aus meiner eigenen Erfahrung.
Ja.
Aber Leute, die schon länger dabei sind, die sich teils daran erinnern, wie Leute ganz am Anfang von außerhalb von China chinesische Politik versucht haben zu erforschen, als niemand aus dem Ausland rein konnte, die sagen, naja, es war zu, dann ging es wieder auf, jetzt geht es wieder ein bisschen zu, langfristig wird es auch wieder, also irgendwann wird es auch wieder aufgehen, so ist es halt irgendwie einfach so ein... Mhm.
Gibt's denn überhaupt sowas in China, was man... Ja, so landläufig als Zivilgesellschaft bezeichnet. Also gibt es, wie ist die Stellung der Frau? Gibt's da irgendwie ja feministische Bewegungen oder irgendwie sowas?
Ich habe tatsächlich auch, also genau so Feminismus, Queer-Aktivismus ist auch ein Thema, das ich immer wieder geschrieben habe. Mittlerweile gibt's nicht mehr so viel, worüber man schreiben kann. Feminismus, es gab auch, also als ich 2015 war das. Da wollten 5 Aktivistinnen Flyer zum Weltfrauentag im Nahverkehr verteilen gegen sexuelle Belästigung und die wurden dann diskret von der Polizei eingesammelt und für mehrere Wochen festgesetzt. Und einfach auch, also gerade machen diverse Organisationen verschwinden, machen zu, die sich für LGBTQ-Rechte, Frauenrechte einsetzen, weil es eben im Zweifel Zivilgesellschaft. Das ist so die, ne, der Trend der letzten paar Jahre ist halt, dass zivilgesellschaftlicher irgendwie Aktivismus, der außerhalb der offiziell erlaubten, sanktionierten Institutionen existiert, ist nicht mehr genehm, tendenziell. Und es gab aber lange schon, also es gab viel durchaus. Also und es gibt auch immer noch immer wieder Skandale auch zu sexueller Belästigung und Vergewaltigung und solche Sachen. Aber das ist dann, also das wirklich als Organisation zu machen, die offiziell existiert und irgendwie ein Hauptquartier hat oder so, das ist einfach zunehmend riskanter geworden in den letzten paar Jahren. Und tendenziell, also ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr irgendwie auf eine Organisation verweisen, die das noch so richtig mit viel mit viel Aufmerksamkeit auch macht. Es gibt so ein paar individuelle Leute, die noch sehr, also immer wieder gerade sich für LGBTQ-Rechte einsetzen und eine Sache, über die ich auch für SubChina geschrieben habe vor ein paar Jahren, gab einen Trend, dass gerade Leute aus der Queer-Community versucht haben, ihre Rechte in den Gerichten durchzusetzen. Mhm. Die haben dann quasi basierend auf chinesischen Gesetzen Leute verklagt. Also es gibt einen zum Beispiel, Jense, der hat gegen ein Konversionstherapiezentrum geklagt. Weil er
Homo-Heiler.
Ja, genau. Und der hat, der hat sogar, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er gegen das Zentrum selber, unter anderem hat er auf jeden Fall unter anderem Baidu verklagt, die Suchmaschine, weil die halt diese Advertisements da halt hatten. Ja. Und ich glaube, die Begründung war sogar, dass es volles Advertisement ist, weil man Homosexualität nicht heilen kann.
Ja.
Und es gibt eine junge Frau, die hat ein Verleger vor Gericht geschleppt, weil sie, also es gibt in China eine Regel, die sagt, ich glaube irgendwie von wegen nicht mehr als irgendwie 2% eines Lehrbuch oder eines Buches dürfen faktisch falsch sein, irgendwie sowas. Und dann hat sie halt den Verlag vor Gericht geschleppt, der ein Psychologie-Lehrbuch veröffentlicht hat, weil da halt drin steht, dass Homosexualität eine psychische Krankheit ist. Ja. Und das ist es in China offiziell nicht mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Aber okay. Es steht in ganz vielen Büchern noch drin und das wird auch an den Unis von den Profs halt noch gesagt. Und dann hat sie halt den Verleger vor Gericht geschleppt und gesagt so, aber das, ne, das ist halt so ein, das ist halt auch schon eine Strategie, die sich an das System anpasst,
ja,
weil es halt so eine Möglichkeit ist, es ist halt nicht so ein Biegen auf die Straße, sondern es ist so ein so schaumaliger, also es ist halt schon, es signalisiert schon so ein bisschen, ich respektiere das Gesetz, aber basierend auf den Gesetzen dieses Landes habe ich Rechte oder gibt es Dinge, die mir verweigert werden.
Ja. Reicht das für Optimismus? Weil alles, was du so erzählst, das klingt in meinen Ohren schrecklich. Und auch als Perspektive schrecklich. Und du machst aber China gegenüber einen sehr optimistischen Eindruck. Woher nimmst du diesen Optimismus? Oder ist es einfach, weil du Wissenschaftlerin bist und sagst, ich guck mir das von außen an, ich habe überhaupt keinen...
Ich glaube, zum einen, in den Jahren, die ich dort gelebt habe, war es immer so, dass man von außen, in Deutschland denken Leute schon seit 10, 20 Jahren, dass in China nichts geht, so, ne? Und da habe ich immer ein Land erlebt, wo die Leute sich dann doch immer wieder Freiräume auch erkämpft haben. Halt, und wenn es nur darum geht, irgendwie ein Hobby zu haben oder halt aktivistisch aktiv zu sein, sich für Frauenrechte einzusetzen. Also ich habe es wirklich, also ich habe in China als Land unheimlich gerne gelebt. Ich mag vielleicht nicht alle Städte dort unbedingt, aber es gibt unheimlich tolle, beeindruckende Menschen dort. Das Land ist unglaublich schön, das Essen ist unheimlich gut. Ich habe einfach so viele, auch im Laufe einfach meines Studiums immer wieder einfach immer mit so vielen beeindruckenden jungen Menschen aus dem Land zu tun gehabt. Es ist schwer dann nicht zu sagen so, also man kann dann nicht nur, ich glaube, man kann dann nicht nur draufschauen und sagen, alles ist schlimm. Ich glaube, in der Tendenz ist es schon so, dass es erstmal nicht freier wird auf absehbare Zeit. Das ist, also ich bin schon dahingehend eher pessimistisch, was jetzt die aktuelle Situation angeht, weil ich auch einfach nicht glaube, dass die Tendenz, in die es jetzt, also die Richtung, die es jetzt gerade geht, dass es auch Menschen, es ist schon seit zwei, drei Jahren schwierig ist, für Leute aus dem Ausland nach China zu kommen, dass es auch Leuten aus China immer schwieriger gemacht wird, ins Ausland zu gehen oder zurückzukommen, dann, wenn sie im Ausland waren, dass Freiräume für Menschen allgemein immer weiter eingeschränkt werden. Letztendlich glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, diesen Austausch zu erhalten, weil gerade auch angesichts, also rein aus moralischen, ethischen Gründen finde ich Austausch unter Menschen unheimlich wichtig. Ich glaube aber auch, wir haben schon genug Vorurteile einander gegenüber. Also Rassismus zum Beispiel gibt es natürlich auch in China. Also gerade wenn man sich, also nochmal ganz anderes Fass, aber wenn man sich anschaut, wie gerade zum Beispiel schwarze Menschen in China behandelt werden. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass Menschen einfach auch, also wir müssen einfach miteinander reden. Das klingt irgendwie total banal, aber auch um diese, also so auf individueller Ebene, aber eben auch auf geopolitischer Ebene, diesen Austausch zu erhalten. Weil ganz fundamental ein Problem ist halt auch, selbst Leute, die irgendwie, also nicht mal nur Regierungen, aber auch Leute, die in Thinktanks oder so arbeiten und halt Regierungen auch beraten und so, die können auch seit Jahren einander nicht persönlich treffen. So, ne? Also in der Forschung, WissenschaftlerInnen können einander seit, wir können, also seit Jahren können quasi Leute, die in quasi im Rest der Welt zu chinesischer Politik arbeiten, wenn sie keinen chinesischen Pass haben, können sie nicht nach China oder sich mit chinesischen KollegInnen irgendwie problemlos treffen, weil die kommen quasi tendenziell aus China nicht raus, weil die keinen Bock auf irgendwie, keine Ahnung, wie viele Wochen gerade Quarantäne sind, weil es halt auch variiert, so, ne, ja, wieder lokale, ja, Regierung und Zentrale haben halt ihre eigenen Regeln und im Zweifel wird alles addiert. Ja. Eine Geschichte, die ich neulich gehört habe, war irgendwie, eine Stadt hat von Leuten verlangt, dass sie 28 Tage Zentralquarantäne machen, auch nochmal 28 Tage Lokalquarantäne.
Okay.
Also im Sinne von...
Wie viel Urlaub haben Chinesen in der Regel?
Also in dieser Art zu sein, die Leute kommen nicht.
Ja.
Ne, dann kommt halt, also dann, wenn du weißt, dass die Kosten sind so für Unsicherheit, dann gehst du halt auch nicht ins Ausland mal eben, weil du halt weißt, im Zweifel sitzt du dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Wochen im Hotel. Und ich glaube schon, dass das einfach ein ganz fundamentales Problem ist, wenn, also sowohl auf dieser ganz normalen, individuellen Ebene wir nicht miteinander reden können, aber auch, ich glaube auch, dass es für diesen Austausch auch auf diese, in dieser
internationalen Beziehung,
also, politische Elite, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Forschung, alles ist es, ich glaube, Wissenschaft, es ist, wird wirklich unterschätzt. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz fundamentales Problem, dass da gerade quasi kein persönlicher Austausch herrscht. Natürlich hat man Zoom und alles, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also man baut nicht die gleichen Beziehungen zueinander auf. Und ganz viel gute China-Forschung lebt davon und hat immer davon gelebt, dass wir alle miteinander geredet haben. Also Leute, die zum Thema forschen, wir sind alle KollegInnen so. Also die Person jetzt in China ist oder in den USA oder in Europa irgendwie oder keine Ahnung, Australien, Südostasien, Afrika, also alle, ne? Ja. Und dass das halt einfach nicht mehr geht gerade, das ist der Teil, der mich pessimistisch stimmt, ganz fundamental auch. Weil wenn es dann darum geht, dass wir uns vielleicht Sorgen machen, natürlich kann man dann kommen dann im Zweifel die Behavior-Leute und sagen so, ja, das mit der Kontakthypothese, aber so meine Erfahrung ist halt schon, dass einfach auch dieses sagen zu müssen, so, also ich glaube, das muss man einfach, alle Leute, die irgendwie Sachen über China gerade behaupten oder so, müssen, man muss sich einfach mal von, wenn die Leute keine chinesischen StaatsbürgerInnen sind, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit war die Person seit mindestens 2019 nicht mehr in China. Das Land verändert sich so schnell. In den letzten Jahren wissen wir, dass sich wirklich viel nochmal verändert hat. Zu sagen, dass man irgendwie weiß, wie Dinge konkret vor Ort sind, das ist einfach, natürlich kann man von außen immer noch viel mitkriegen und alles und auch auf
ja, soziale Medien und so. Ja, es gibt ja auch noch ein bisschen so geheimen Investigativjournalismus in China, also diese Uiguren-Situation, so, das sickert ja schon durch und kommt auch raus.
Ja, ja, das ist auch kein Geheimnis mehr.
Das sind halt die großen Sachen.
Genau, das sind halt die großen Sachen, aber dieses so ganz fundamental zu wissen, wie es ist, irgendwie in China zu leben oder zu studieren oder halt irgendwie mit
Leuten essen zu gehen. Auch andersrum, ne? Ich meine, man kann jetzt kann 100-mal der Außenminister oder die Außenministerin mittlerweile die Menschenrechtssituation bei den Uiguren ansprechen. Letztendlich lernt die chinesische Bevölkerung einen anderen Umgang mit Menschenrechten oder überhaupt, was Menschenrechte sind, wie das gemeint ist. Das lernst du letztendlich ja nur dadurch, dass du ja in einen Austausch trittst mit Leuten, die diese Menschenrechte tatsächlich auch genießen.
Naja, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, weil diese ganze Annahme, dass irgendwie Leute, die aus China in den Westen kommen, dann irgendwie auf einmal sagen, boah, geil, Demokratie.
So instantan meine ich das gar nicht, sondern du kriegst dann ja, woher sollst du ein Verständnis dafür kriegen, dass Menschen prinzipiell gleich sind, wenn du nicht wenigstens mal mit Menschen zu tun hast, die prinzipiell gleich sind?
Ich glaube, das ist
dann eine Generationenaufgabe, die sich dann...
Ja, aber ich glaube, es ist leicht zu unterschätzen, wie gut Leute, die in China aufwachsen und selbst das Land vielleicht nie verlassen haben, verstehen, in was für einem System sie leben.
Okay.
Ich glaube, was in Shanghai passiert ist, hat nochmal einigen Menschen auch nochmal die Augen geöffnet, wie weit der Staat bereit ist zu gehen.
Ja.
In einigen Teilen. Aber auch, es gab vor ein paar Wochen ein gutes Stück von Peter Hessler im New Yorker. Die Gesamtthese, es geht so ein bisschen um Verhältnis Staat zu Lehrenden und so. Was ich daran eigentlich besonders eindrücklich fand, war, dass er immer so Essay-Ausschnitte von seinen Studierenden da hat, die er unterrichtet hat. Die haben halt auf Englisch irgendwie Essays geschrieben und so. Das sind junge Menschen, die sind irgendwie 18 bis 22 Jahre alt oder 18 bis 21 Jahre alt irgendwie. Die gehen an eine Uni, von der hat in Deutschland quasi noch nie jemand wahrscheinlich gehört.
Wie von jeder Millionenstadt in China.
Genau. Das ist ja auch so. Aber also schon auch gute Uni so, ne? Aber die schreiben dann halt darüber, so die eine Person meinte halt irgendwas von wegen so, ja, ich arbeite mich ja jetzt ab, nur um ein gutes Klausurergebnis zu kriegen, und arbeite ich mich noch weiter ab, um irgendwie produktiver Teil des Wirtschaftssystems werden zu können. Und das System existiert, um irgendwie Menschen rauszuspucken, die gute Arbeitende sind am Ende. Das ist ein hartes System, aber ich habe viel drüber nachgedacht. Ich kann mir aber auch kein besseres vorstellen für China, wie es ist. Weil zum Beispiel die Sache mit dem Gaokao, mit diesen Klausuren, die so, wo halt wirklich tausende Menschen pro Provinz gegeneinander antreten, nur für wenige Plätze in den guten Unis. Es stimmt schon, dass es hart ist, so, ne? Aber gleichzeitig ist halt auch so, das wurde halt auch eingeführt, um halt Korruption und Vetternwirtschaft zu unterbinden, ne? Solche Sachen. Und dann aber auch, dann eine Person hat halt relativ kritisch darüber geschrieben, dass sie sagt, so, ja, meine Eltern, die sagen immer so irgendwie, die reden immer schlecht über das Ausland, aber man hört sie auch niemals gut über unser eigenes Land reden, so solche Sachen. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, das ist schon auch so ein hypokritisches, so ein bisschen, die dann sehr scharf auch Menschen, die sehr analytisch ihre eigene Umgebung anschauen und halt sehr genau den Finger auch in Wunden legen, wo man sagt, die sehen sehr genau, was für Dinge dann wie Dinge funktionieren. Also vielleicht nicht immer unbedingt alle Einzelheiten und so. Und natürlich gibt es immer, Nationalismus ist a hell of a drug. Auch Rassismus der uigurischen Community gegenüber macht es sich ja auch leichter, zu irgendwie zu akzeptieren oder wegzuwischen, was dort teils passiert. Oder vielleicht auch es nicht glauben zu wollen, was teils passiert. Aber ganz, ich glaube, Menschen in China verstehen doch oft deutlich mehr, als man ihnen zugesteht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland und auch in den USA, in Europa glauben Menschen, auf die sind alle irgendwie hingewaschen, haben alle keine Ahnung, was um sie herum passiert. Und also gerade was die eigenen Lebensumstände angeht, sind sehr, also ne, wie dieser Lieferant, der sagt so, der sagt halt einfach so, matter of factly, das ist halt eine Tatsache, also es interessiert sich niemand für dich. Du bist auf dich eingestellt und so musst du halt durchs Leben gehen und so ist es. Aber dann mache ich halt das Beste draus und ja.
Katharin Tai, vielen Dank.
Danke sehr.
Ist nicht tot.